In Rammikul in Transsilvanien sah ich ein Plakat.
Drauf stand, dass der Graf Dracula zum Fest geladen hat.
Eingeladen war ein jeder, auch Dr. Frankenstein.
Einzige Bedingung war, es muss ein Monster sein.
Ich starr in alles Laken und schnitt zwei Löcher rein.
Ich dachte, auf der Party ist wohl besser geil zu sein.
Ich packte etwas Knoblauch ein und sattelte mein Pferd.
Denn so ein Fest bei Dracula ist sicher nicht verkehrt.
Das wird die Monster.
Monster Party. Eieieiei.
Monster.
Monster Party.
Ja, hallo, hier ist wieder die Sonderschule für Film und Fernsehen. Mein Name ist Felix Deutschland.
Ich bin Alexandra.
Und ich bin der Sonderdozent sozusagen, Gastdozent Philipp.
Ah, neue Person hier. Oh Gott, wie ist er hier reingekommen?
Ihr habt euch bei mir eingeschlichen, nicht umgekehrt, um ganz ehrlich zu sein. Aber
ja, das stimmt.
Ich habe lang genug genervt, bis ich hier sein durfte.
Und der Film, den wir uns heute angeguckt haben, ist ein Meisterwerk mit John Cusack in der Hauptrolle. Nein. Ein Meisterwerk.
Mit Benedict Cumberbatch? Nee.
Nein.
Ah, Mann.
Ein Meisterwerk mit Boris Karloff in der Hauptrolle und Vincent Price in der Hauptrolle.
Und Jack Nicholson.
Und Jack Nicholson in der Hauptrolle.
Und Peter Lorre in der Hauptrolle.
Ein Meisterwerk von Roger Corman.
Roger Cormans Edgar Allan Poe's The Raven.
Doppelpunkt Duell der Magier. Ja, das war mal ein etwas anderer Film. Ich wäre von alleine wahrscheinlich nie auf die Idee gekommen.
Das ist genau ein Mitbringsel von unserem Gastdozenten.
Allein aus dem Grund, weil mir der Film völlig unbekannt war. Wir hatten, ich hatte ja gesagt, ich werde mich auf diesen Monat nicht vorbereiten. Das könnt alles mal ihr Kapalken machen. Und als wir gestern noch am letzte Absprachen am Machen waren, wer sich wie irgendwie den Film anguckt, haben wir natürlich am Ende alles gemeinsam gemacht. Aber als ich Philipp dann nochmal nachfragte, wir gucken diesen Film The Raven. Das ist doch der von der mit Boris Karloff und mit Vincent Price. Und es ist der, aber der von 1935? Nein, welcher von 1935? Ich dachte, es wäre der Universal Horror Klassiker The Raven. Also Klassiker in Anführungsstrichen, mit Boris Karloff und mit Vincent Price und mit Peter Lorre. Stellt sich raus, es gibt noch einen The Raven mit Vincent Price, mit Boris Karloff und Peter Lorre. Was für ein Zufall. Der ist allerdings aus dem Jahr 1963 und von dem Counterculture-Liebling Roger Corman inszeniert, produziert, finanziert, frisiert.
Ich habe extra nochmal nachgelesen, der jüngste Regisseur, der jemals eine Retrospektive in der Académie Française oder sowas hatte, weil die ganzen Nouvelle Vague-Regisseurin alle so geliebt haben.
Das kann ich ein bisschen verstehen.
Aus gutem Grund.
Er hat zumindest unterhaltsamere Filme gemacht als die Kollegen.
Das war auch nicht schwer, sagen wir so.
Zack, Nouvelle Vague. Ich habe wirklich keine Erwartungen gehabt. Ich dachte, okay, es kann jetzt alles sein. Es kann, also du wolltest den unbedingt gern mal bei diesem Podcast mitmachen. Wir haben auch sehr, sehr große Lust gehabt, dich dabei zu haben. Deswegen sitzen wir hier.
Mhm.
Du warst sehr, sehr spezifisch in deinem Filmwunsch. Du hattest das sofort parat gehabt und das war irgendwann. Weiß nicht, war das im September oder sowas? Und dann dachte ich,
glaub, das war noch früher.
Das würde sich ja anbieten für den Oktober.
Mhm. Das Schocktober-Spuktakel 2016.
Hashtag. Und ich dachte, okay, das ja, Vincent Price, naja, vielleicht ist das halt. Und dann habe ich es wieder vergessen.
Dann dachte ich, er wäre von.
Dann habe ich gestern wieder rausgefunden, welche Version von The Raven gemeint ist. Und die weltbekannte Version.
Ja, ja.
Ist es nicht. Keine Ahnung. Also es ist halt eine Edgar Allan Poe-Verfilmung im weitesten Sinne. Ich glaube, The Raven von 1935 hat halt mehr mit The Raven zu tun, außer dass einfach nur das Gedicht zitiert wird. Beziehungsweise, ist es ein Gedicht?
Es ist ein Gedicht.
Ah, okay.
Und das Schlimme ist ja dabei, es ist nicht mehr als das. Es ist ja wirklich nur dieses Gedicht,
genau,
das im Kern aussagt, da sitzt ein Mann rum, trauert seiner Frau namens Lenore nach. Darauf werden wir gleich drauf sicher noch eingehen. Mhm. Und dann kommt eben ein Rabe durchs Fenster und sagt eben die ganze Zeit Nevermore.
Das hat doch einen Plotbezug. Der einzige Kontakt mit dem Oeuvre von Edgar Allan Poe habe ich fast komplett durch die Simpsons. Und bei Proxy durch Lovecraft. Aber ich habe halt auch nicht sehr viel von Hans-Peter Lovecraft gelesen.
Edgar Allan Poe sind die Simpsons? Obwohl doch.
Ja, kann sein. Telltale Heart ist von Poe und in einer sehr, sehr berühmten Folge, wo Lisa eine Schulaufführung von The Telltale Heart machen muss. Das können jetzt, am besten ist The Telltale Heart gar nicht von Edgar Allan Poe, aber ich bin mir sehr, sehr sicher.
Das ist auch eine sehr gruselige Geschichte.
Ich habe auch das großartige Billy Wilder Zitat, scheitern, nochmal scheitern, besser scheitern, ist von Samuel Beckett.
Das ist
eines von den 900 Erratas, die wir hier abarbeiten müssen. Wie zum Beispiel, das habe ich auch letztens erst im Chat auf Facebook erfahren, dass Sido mit seinem Erzfeind, wie heißt der Typ nochmal? Diese Rapper hier. Azad, genau.
Ah, okay.
Wo Sido mit Azad aneinander gerasselt ist, faustkämpfenderweise, war nicht beim Splash-Festival, sondern beim Hip-Hop-Open.
Und das wäre halt echt schlimm, also wenn man die beiden durcheinander bringt.
Wir haben uns da schon zu Kapazitäten aufgespielt, wie wir das so oft tun. Auch mehrfach mittlerweile der Hinweis gekommen von, ich hätte fast gesagt, Deutschen mit Migrationshintergrund, aber ehemaligen ostdeutschen Mitbürgern, heute gesamtdeutschen Mitbürgern, dass Nupa Gadi quasi die russische Version von Tom und Jerry ist.
Stimmt, das ja, haben wir gelernt, das war cool. Also
das gibt's tatsächlich.
Das schön, ist so ein, wenn man mal was lernt.
So ein Kippe rauchender Wolf und so eine Katze oder so. Oder ein Hase, ich weiß es nicht mehr. Das sind Nupa Gadi. Und das hat nichts mit Tribals und Maoris zu tun, sondern mit der UdSSR.
Ey, cool, dass wir das nochmal aufgearbeitet haben.
Wir haben eine sehr schöne, sehr schöne Kurve. So irgendwie von Edgar Allan Poe zu Beckett, zu Billy Wilder, dann zu Sido und jetzt sind wir bei russischen Cartoons angekommen.
Weniger eine Kurve als eine Ansammlung von Punkten auf einem Graphen. Aber
ein düster Zickzack.
Ein Rohrschacht-Tintenklecks-Test.
Ein Weg wie Peter Lorre zur Minibar.
Oh Gott, da aber wird eine Minibar nicht mehr reichen.
Ich wollte kurz das aber auch ansprechen, nämlich weil, Philipp, das ja dein Filmwunsch war. Hast du auch ein Interesse oder irgendwie einen Hintergrund mit diesem Hammer, diesen britischen Hammer-Horrorfilm?
Das hat überhaupt nichts mit den Hammer-Horrorfilmen zu tun, außer dass die ungefähr in derselben Zeit entstanden sind. Aber go on!
Nee, aber ich glaube schon, dass da so ein bisschen Bezug besteht, oder?
Naja, indirekt schon. Ich meine, die Sache ist ja die, dass tatsächlich The Raven ist der einzige wirklich von denen, also Roger Corman hat ja eine ganze Reihe an Edgar Allan Poe-Verfilmungen gemacht. Mhm. Unter anderem Pit Impendium ist noch eines, Maske des Roten Todes und
Usher, irgendwas mit Usher wahrscheinlich.
Genau, Fall des Hauses Usher ist auch noch mit dabei. Und es gibt nur, und The Raven ist der einzige, der komisch ist. Die anderen sind ernst gemeint, also, und sind dann eben sehr viel näher an den Hammer-Filmen dran. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eher ein bisschen raufgekommen über Vincent Price, der so ein Kultdarsteller ist. Und der ja fast in allen von denen mitgespielt hat, in irgendeiner Rolle. Dass es hier eine sehr besondere Performance ist von ihm, da kommen wir wahrscheinlich auch gleich noch. Und ich glaube, Felix hat das sehr gefallen.
Das hat uns allen sehr gefallen. Das sagen wir nicht aus Höflichkeit. Wie gesagt, ich hatte gar keine Erwartung an den Film. Ich bin sehr, sehr müde, trotz der Zeitumstellung gestern.
Die Geschenkestunde.
Hab ich es geschafft, nicht rechtzeitig ins Bett zu gehen. Wir sind um 4 Uhr morgens, nee, um 5 Uhr morgens eigentlich, aber dann schon 4 Uhr morgens ins Bett gegangen, weil wir noch Filme gucken mussten. Also nicht mussten, aber wollten. Viel zu müde, aber die Filme waren zu interessant.
Immer Filme gucken.
Dazu später mehr. Worauf wollte ich hinaus? Wie gesagt, die Performance von Vincent Price hat uns, denke ich mal, allen gefallen. So wie die Performance jedes Schauspielers, muss ich ganz ehrlich sagen. Jeder einzelne Schauspieler, der in diesem Film mitgespielt hat, war sehr gut.
Ja, also...
Das also es ist, geht nur, wir reden hier nur von Abstufungen von sehr gut, was halt auch absolut, sehr, sehr absolut schwierig ist, bei so einem Ensemble halt zu verkacken. Aber du hattest halt, bevor wir die Aufnahme, bevor wir den Film überhaupt angeguckt haben, nochmal erzählt, wie du überhaupt an den Datenträger rangekommen bist. Das ist ja auch eine interessante Geschichte. Wir laden die Leute ja nicht einfach nur, wir laden ja nicht irgendwelche Quatschköpfe ein. Die können ja nicht einfach irgendwie uns eine Mail schreiben und sagen, ja, ich möchte gerne Biker-Busen-Büchsen-Bier oder keine Ahnung. Wie hieß der nochmal? Feuereis und Dosenbier mit Axelsteinkuchen. Den finde ich sehr, sehr doof und da möchte ich mal mit euch abroffeln. Ihr müsst ja auch eine gewisse Qualifikation haben, Qualifikation als Lehrkraft haben. Und Philipp ist genauso wie wir, ausgebildeter Dramaturg, Drehbuchautor.
Oder bei mir war es, bei mir heißt es Drehbuchautor, bei euch war es ja Dramaturg. Meine Schule ist ja viel besser als
das
eure stimmt. gewesen.
Das ist richtig. Das muss man,
ich habe
da sogar
Zweifel dran. In der Praxis,
ja.
Aber ich bin ich auch, nicht. Ja, ich bin durch die einschlägigen Institutionen durchgegangen. Ich habe die Ausbildung. Wir haben jetzt, genauso wie ihr beide, habe ich auch jetzt ja schon ein paar Jährchen in der Branche gearbeitet. Und
ich war ein paar Jährchen in der Branche arbeitslos, aber your mileage may vary.
Du weißt, es ist alles sehr relativ in dieser Branche, ne? Also
das stimmt.
Ich war ja auch nie in Ludwigsburg. Ich war nur in Potsdam.
Naja, wie gesagt, welche von den Schulen dann die bessere ist, darüber kann
München.
Man wahrscheinlich. Zumindest haben die am meisten Kohle. Das muss man denen immer sagen. Die München
echt?
Hat am meisten
mehr als Ludwigsburg.
Kohle. Ja, also München hat allein deswegen mehr Kohle, weil die ganzen reichen Töchter und Söhne von irgendwelchen
ja.
Schauspielern und sonstigen gehen da hin und die geben dann halt auch mal irgendwie ein paar 10.000 dafür irgendwie aus. Aber es ist tatsächlich so, ich meine, Ludwigsburg war immer berühmt dafür, dass Ludwigsburg ist gut ausgestattet, was so Technik betrifft, aber alles andere ist komplett irgendwie unterrepräsentiert im Budget. Naja, aber kurz um auf die Geschichte zurückzukommen, die du angedeutet hast. Ich hatte den Film eben bei uns in der Hochschule gab es halt eine Bibliothek und man konnte sich halt sozusagen Filme wünschen, die dann angeschafft wurden. Da gab es immer eine relativ lange Warteliste mit Sachen, die halt irgendwie interessant waren. Und ich habe dann eben irgendwann mal dem Bibliothekar vorgeschlagen, ja, The Raven zu nehmen. Der hat das auf die Liste gesetzt und ein paar Monate später kam es dann auch tatsächlich. Und das Lustige, das hatte ich glaube ich vorhin nicht erwähnt, ist, dass tatsächlich, ich dachte, ich bin so der Einzige, der sich dafür interessiert, aber dieser Film wurde echt extrem gerne ausgeliehen. Also ich glaube, nachdem wir den gesehen haben, wissen wir auch warum.
Ich kann es mir gut vorstellen, ja.
Also ich meine, alleine schon wegen den Namen, die damit verbunden sind. Also ne, die
Das Ensemble kann ich jetzt immer noch nicht glauben. Ich werde es auch morgen nicht glauben können, weil es ist, wie gesagt, Peter Lorre. Der titelgebende Mörder aus M, eine Stadt sucht einen Mörder.
Einer meiner Lieblingsschauspieler, also wirklich einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler.
Peter Lorre ist großartig.
Also diese Performance von ihm in M ist halt für mich also eine der besten Performances, die ich je gesehen habe. Und generell sehe ich ihn halt sehr, sehr gerne.
Ich glaube, der Film hat seinen großen Teil seines Status in der Filmgeschichte wegen Peter Lorre.
Du kannst dich an keinen anderen Schauspieler außer Peter Lorre erinnern. Was halt nicht gegen die Schauspieler in M spricht, aber M ist halt...
Gustav Gründgen spielt tatsächlich mit.
Ja, aber auch nur, man vergisst es.
Man vergisst es.
Das Psychogramm von seiner Figur ist halt also von
du hast, Peter Lorres Figur. Das ist ja auch halt quasi ein Ensemble-Film. Da spielen Dutzende Leute mit in Sprechrollen und tragen Sprechrollen. Aber da das halt so ein Gesellschaftsquerschnitt ist und quasi die einzige Figur, die man dauerhaft begleitet, Peter Lorre ist. Und der halt wirklich sehr, sehr furchterregend spielt, bleibt einem das so im Gedächtnis hängen. Das ist halt, glaube ich, auch, da musste ich musste im Verlauf des Films an viele verschiedene Sachen denken, aber was sich wie ein roter Faden bei mir gedanklich durchgezogen hat, war halt das Konzept von Würde. Also das, weil es halt auch eine andere Zeit war, für Schauspieler insbesondere. Wenn du dich halt mal in die Zeit denkst, 1963 wäre jetzt deine Gegenwart und M, eine Stadt sucht einen Mörder 30 Jahre her, um und bei. Also ich glaube, M ist von 1931 oder so, das ist der ersten Tonfilme, die gemacht wurden. Also zumindest einer der erste Tonfilm von Fritz Lang? Ja, okay.
Ich glaube schon. Fritz Lang. Könnte jetzt
so. Gut.
Achso, ich dachte, ich weiß nicht, ob es sein erster Tonfilm war, aber es war
der erste. Den ich geguckt habe.
Es war einer der ersten Tonfilme auf jeden Fall in Deutschland. Ne? Also
ja. Und damit ist er ja weltbekannt geworden. Also wirklich weltbekannt, weil der deutsche Film, der damals den Weltrang, Weltruhm hatte, nachdem er die folgenden nach der Machtergreifung quasi konstant danach strebte, sie wieder zu erlangen. Und da habe ich mir auch gedacht, wie scheiße muss das sein, wenn du halt weltberühmt geworden bist, aber mit so einer Schurkenrolle und die Leute noch viel, viel eher als heute vielleicht dich immer mit dieser einen Rolle verknüpft haben. Natürlich gibt es das heute auch noch, aber ich glaube, damals hattest du das viel häufiger gehabt, weil zu der Zeit, wo M halt auch gestartet ist, haben Studios ja auch noch diese Knebelverträge mit Schauspielern gehabt, wo die dann 30 Filme lang in irgendwelchen MGM-Sachen mitspielen mussten und dann immer als der Schönling oder als der romantische Held oder als die alte Jungfer oder als der Opa ohne Zähne oder so. Da warst du halt immer auf diesen einen Typ festgelegt. Und du konntest ja auch keine Rollen aussuchen. Weil wenn du gesagt hast, nee, mach ich nicht, dann haben die Leute dich verknackt und warst dann joblos. Und das halt für längere Zeit. Und da habe ich mir halt gedacht, so, weil Peter Lorre in dem Film hat schon sehr, sehr gezeichnet vom Leben aussieht, sage ich mal. Und die Figur, die er spielt, halt ein verzweifelter Alkoholiker ist und da halt auch so eine gewisse Spiegelung zwischen Realität und Filmwirklichkeit stattgefunden hat.
Vor allem, sag ruhig.
Ja, ich muss halt dran denken, ich meine, es gab ja wohl eine Zeit, in der Peter Lorre auch in Hollywood damals, als er nach Hollywood emigriert war, es ihm relativ gut ging. Ich meine, er hatte ja da, ich erinnere mich immer an diese Mr. Moto Franchise, ich weiß nicht, wer die kennt.
Oh mein Gott, stimmt, das war auch er,
Ne, wo er sozusagen im Yellowface, dann, ich weiß gar nicht, ist es chinesischer oder japanischer, also irgendein Asiaten spielt.
Mr. Moto ist, glaube ich, Japaner. Gewesen.
Ja, der halt irgendwelche Verbrechen aufklärt. Und ich meine, da war er der Held, ne? Auch wenn es sozusagen,
rassistische Karikatur
war. Ja, aber das ist halt auch dieser Film, es steckt so viel Geschichte da drin, also so viel Geschichte auf einem Haufen in diesem Film. Also auch, wie gesagt, ich habe halt auch ein bisschen gedacht, irgendwie, mir fiel dieses Zitat von Hamilton ein, als ich den Film gesehen habe, dieses, Immigrants, we get the job done, weil Peter Lorre halt deutscher Expat, Boris Karloff, osteuropäischer Expat, Vincent Price, okay, kein Immigrant, aber halt, ne, britischer Charakterschauspieler, und einfach, das sind diese Leute, die halt auch aus einer sehr bewegten Zeit heraus halt nach Hollywood gekommen sind und diese Wahnsinnscharakterrollen gespielt haben. Und
ich weiß halt nicht, ob Peter Lorre Deutscher ist. Also vielleicht nach den Grenzen von 1930 oder sowas.
Da bin ich mir jetzt auch, ehrlich,
ich glaube, der ist halt entweder Österreicher oder also Tscheche, würde man heute sagen.
Doch klar, das kann total sein.
Ich meine, von seinem Alter her.
Böhmen oder sowas.
Ja, irgendwo in der K-Monarchie wahrscheinlich.
Bämen und Mähren.
Aber ich meine halt, ja, aber halt aus Deutschland, halt ein deutschsprachiger Schauspieler, der halt...
Einmal um die ganze Welt,
ja,
mit den Taschen voller Geld.
Oder auch weniger.
Auch ein bekannter Böhme.
Also, um sozusagen auch nochmal, weil ihr gerade die bewegte Zeit angesprochen habt, ein vielleicht Detail, das auch ganz interessant ist, ich hatte mir jetzt auch nochmal den Wikipedia-Eintrag von Roger Corman durchgelesen, weil der Typ auch wahnsinnig interessant war, sage ich mal. Und tatsächlich war der auch Soldat im Zweiten Weltkrieg, ne? Also der ist Jahrgang 26 gewesen und der hat die ganze Scheiße sozusagen noch mitgemacht. Also wohl jetzt nicht in irgendwer... ich weiß jetzt nicht, ob es in der ersten Frontreihe war, dafür war er wahrscheinlich ein bisschen jung, aber nichtsdestotrotz, der konnte nachher eben mit der GI Bill war das dann studieren und hat dann eben so seine Karriere begonnen als Autor. Also der Mann ist auch, auch jemand, der eine interessante Vergangenheit hat, bevor er überhaupt damit angefangen hat, Filme zu machen.
Das haben wir viele aus der Zeit.
Das ist ja
so ein bestimmter Menschenschlag.
Genau,
bei Mel Brooks war das auch so, glaube ich. Dass der im Krieg bei quasi in der Unterhaltungsdivision oder sowas mit am Start war. Und teilweise haben wir sogar in der Kriegsgefangenschaft Theater gespielt, hier Heinrich George und so.
Ja,
Das war eine komische Zeit, aber gerade bei den Amis hast du Clint Eastwood war, glaube ich, auch im Zweiten Weltkrieg als GI. Das ist eine ganz, ganz besondere. Besonderer Schlagmensch,
einfach, ja,
der aus der Zeit, die hat ziemlich viel. War das nicht auch sogar Kubrick oder so, der da irgendwie als Dokumentarfilmer gearbeitet hat? Ja, Hitchcock hat sogar Propaganda, also
ja,
in Anführungsstrichen Propagandafilme gemacht.
Absolut die Generation.
Ich glaube nicht, dass man einen Film, der den Holocaust kritisiert, irgendwie aus unserer Ecke über übergroßen Propagandismus vorwerfen sollte, weil das, also wenn man einen Hund halt schon mit seiner Schnauze in die Scheiße reibt, die er gemacht hat, dann ist das recht und billig. Aber komische Zeit einfach, weil, wie gesagt, auch sehr, sehr viele Medienschaffende diese Biografie teilen. Peter Sellers auch.
Genau, das sind absolut faszinierende Biografien.
Sehr viele Leute, die das dann auch geschafft haben, im Kontext vom Zweiten Weltkrieg, ihr Unterhaltungstalent entweder zu entdecken oder zu kultivieren.
Ist auch interessant, zum Beispiel, ich meine, John Ford war das, falls ich ihn jetzt nicht gerade wieder mit John Huston verwechsle, der auch also Dokumentarfilme in der ersten Frontreihe gemacht hat und die später für seinen, die sich nachher quasi die Aufnahmen, die er da gemacht hat, finden sich quasi eins zu eins nachher in den Filmen wieder, die er inszeniert hat. Also ist es, ja.
Das ist, glaube ich, tatsächlich John Ford.
Das war, glaube ich, John Ford,
ja. Ich denke auch, ja.
Und hier, verdammt, Lex mir am Arsch, Fenster zum Hof.
Hitchcock?
Jimmy Stewart.
Ach, James Stewart, okay.
James Stewart ist, glaube ich, sogar freiwillig in den, der war damals schon Ende 30 und ist freiwillig in den Krieg gezogen, als Pilot sogar. Wenn man da, das ist auch so ein Wiki-Wurmloch, in das man reinfallen kann und sich drin verlieren. James Stewart, bin ich mir ziemlich sicher, der hat da sogar noch, in seiner Pilotendivision sich da filmen lassen und fotografieren lassen und all, also Gedönse, es ist halt ziemlich interessant, hat die Leute auch geprägt, so, die waren einfach dadurch, dass du, das Privileg hat hoffentlich keiner von uns in seiner Lebenszeit, aber im Kontext von Militär halt Filme zu machen, ist, glaube ich, auch eine sehr, sehr, sehr einzigartige Schule, wo du ein ziemlich einzigartiges Verhältnis zu Pragmatismus und lösungsorientiertem filmischen Arbeiten entwickelst. Das mal so auszudrücken.
Das ist definitiv auch an diesem Film bemerkbar, den wir heute gesehen haben.
Ja, also aus wenig nichts machen. Ne, Quatsch. Aus wenig schon was.
Ich wollte noch mal sagen, also zu Roger Corman und seiner Art, Filme zu machen, sollten wir unbedingt gleich was sagen. Aber was dann auch noch so passend ist, ist dann, dass du auch noch in diesem Film dann den jungen Jack Nicholson hast,
ja,
der wiederum ein paar Jahre später wiederum zu so einer Art Protagonist oder zu so einer Art Figur der Gegenkultur wiederum wird. Also so viele, so viel interessanter.
Ich würde
so
eigentlich schon Umbruch sagen, dass er in dem so Film bereits, also der Film ist halt schon merkbar von dem, was man 2, 3, 4, 5 Jahre später schon als Counterculture bezeichnen wird. Also der Film ist High Camp, da musst du schon klettern. Also
das all diese Sachen, es gibt so viel zu, und wie gesagt, der Film ist halt wirklich, also eigentlich eine Klamotte. Aber man sieht jetzt schon, wie unglaublich viel man dazu sagen kann, einfach zu diesem, also allein schon auch dieses, das zum Beispiel.
Das Treffen von Künstlern.
Jede Person in dem Film eine andere Schauspielart hat. Also einen anderen Stil zu Schauspielern hat. Das ist auch total irre. Aber gut, okay, genau. Roger Corman war halt unter anderem bekannt dafür, dass er halt für sehr wenig Geld Filme machen konnte, die sehr unterhaltsam waren und oft, glaube ich, doch ziemlich gut eingespielt haben, einfach weil sie auch sehr günstig waren. Und er hat dafür sehr viele so Methoden genutzt, wie zum Beispiel Sets zu recyceln von anderen Filmen. Und, dieses bulgarische Schloss steht noch, okay, dann machen wir da jetzt noch was drin. Oder halt wenig Takes zu machen zum Beispiel.
Roger Corman hat das geprägt, was wir heutzutage als B-Film bezeichnen.
Der B-Film, genau.
B-Film, glaube ich, dann halt auch der zweite Film, der in der Double Bill lief, weil früher hatte man ja nicht so viel Geld und dann hat man sich auch Kinotickets nach Most Bang for Your Buck gekauft und dann gab es dann halt einen großen Film, einen vernünftigen Kinofilm und noch so einen zweiten als Bonus hinten dran, wo du sitzen bleiben konntest oder weiter schlafen in deinem Kinosessel und hast dir dann noch einen zweiten Film angeguckt und das war dann natürlich immer etwas qualitativ abfallendere Produktion und American International Pictures, die Produktionsfirma von Corman, hat die Dinger halt rausgehauen wie blöde. Und das ist halt auch dieses Produktionsumfeld. Diese Firma hat Dutzende Leute, die sich später im Zusammenhang mit New Hollywood einen sehr, sehr großen Namen gemacht haben. Wie gesagt, Jack Nicholson als einer der Leute, die wir in diesem Film schon sehen. Aber es waren auch Leute wie Roman Polanski, der einzelne Folgen dieser Monkeys-Fernsehserie, die auch von AIP produziert wurde, inszeniert hat. Oder wie, nicht Roman Polanski, sondern Scorsese hat halt für diese Monkeys-Fernsehserie gearbeitet und auch einen Kinofilm für Corman gemacht. Und,
Coppola auch.
Genau. Also was für eine Schule wirklich. Also ja.
Der hat halt den Leuten was zu tun gegeben, die im normalen, gigantisch aufgeblähten Studiosystem niemals über Kabelmaxe hinausgekommen wären, weil so viele Leute halt noch hierarchisch über ihnen gestanden hätten. Und da hat Corman halt das Geschäftsmann-mäßig, sehr schön formuliert, das ökonomisch Sinnvollste gemacht und die jungen, engagierten und motivierten Leute für wenig Geld für sich schuften lassen. Und hatte oft genug das Glück gehabt, dass einer von diesen Kreativen, Jungkreativen halt ein Genie war.
Oder Glaubst du, dass es Glück war? Ich glaube, der Mann hat einen sehr guten Blick für Talente.
Muss er gehabt haben. Ja, also, wie gesagt, nach dem Film, aus irgendeinem Grund muss er ja zum Beispiel Jack Nicholson besetzt haben. Und wenn ich jetzt nur anhand dieses Films urteilen würde über das schauspielerische Talent von Jack Nicholson, würde ich sagen, aus dem wird nie was. Das war seine letzte Filmrolle. Der wird, bis dass er 80 ist, irgendwelche Tische bei McDonald's abwischen oder so. Ja.
Also aber, ein wirklich völlig junger, unbedarfter Jack Nicholson.
Es ist halt wie ein Seifenoperndarsteller, nur in weniger attraktiv. Ich musste wirklich die ersten 10 Minuten dachte, ist das George Peppard oder sowas? Nee, dafür ist er wiederum zu jung. Nee, wer ist das? Und dann hatte ich mir irgendwas notiert oder habe irgendwas nachgeschlagen und habe die zwei Leute neben mir einfach nur so sagen hören und ich hatte dann irgendwas verpasst und bei mir fielen die Groschen dann ungefähr 5 Minuten später, aber dann fielen sie auch sehr, sehr laut. Mhm. Auch mit der ähnlichen Äußerung verknüpft.
Was für ein Moment, Güte. Ja.
Kinder, wie die Zeit vergeht. Aber so einen jungen Jack Nicholson habe ich wirklich noch nie gesehen.
So jung sieht man ihn noch nie.
Haare und alles und in der hautengen Strumpfhose. Meine Güte. Trägt den ganzen Film über eine Strumpfhose. Der sieht so aus, du hast das sehr, sehr richtig angemerkt, wie Corey Elves in Men in Thighs.
Also exakt so.
Ja.
Absolut, ja. Und wie gesagt, es kann natürlich auch sein, dass er einfach jemanden gebraucht hat, der dieses Vakuum von dem vage gut aussehenden jungen Protagonisten füllt. Aber das kann auch sein, dass du recht hast, Philipp, und dass er einfach auch ein gutes Auge einfach hatte für Leute, die irgendwie, weil die Rolle wäre halt noch uninteressanter, wenn du nicht diesen etwas sehr etwas ungeschlachten Jack Nicholson hättest, so. Also, aber das könnte halt dann Glück sein, aber vielleicht ist es auch tatsächlich einfach, ja, auch ein bisschen.
Ich meine,
gutes Auge.
So. Es gibt halt, ich hatte, wie gesagt, den Wikipedia-Antrag von Roger Corman mir auch nochmal angeguckt und da gibt es so eine lange Liste von Leuten, mit denen er halt gearbeitet hat. Mhm. Und die ist halt wirklich endlos lange, wo der halt wirklich eben Namen wie Scorsese, Coppola, Ron Howard ist drauf, Joe Dante, James Cameron.
Mann, ja, Wahnsinn.
Und noch so eine ganze Reihe an anderen, die später wirklich, wirklich berühmt wurden. Und ich denke, dass das wahrscheinlich genau sein, wie du zu Recht gesagt hast, Felix, das war sein Talent, dass er die Leute genommen hat, die halt wirklich gut waren und die halt gebrannt haben für den Film und denen hat er halt die erste Chance gegeben und die haben dann halt wirklich versucht, alles zu geben für die Filme. Und auf der anderen Seite hat er halt Leute genommen, die halt vielleicht jenseits ihres Primes sind.
Ja,
die
halt
jenseits
ihrer auch keinen anderen gefallen.
Aber die halt eigentlich im Kern halt wirklich absolut gute Schauspieler und Darsteller oder Künstler waren.
Ja, aber also großartige Schauspieler. Wir haben ja erst Hammer. Wirklich die Hälfte dieses so viele Stars waren in dem Film, dass der Himmel dunkel war. So, und wir haben erst 50% davon durch, weil, also wir könnten genauso lange nochmal über Vincent Price reden, wo ich jetzt auch nicht den mega Durchblick habe über sein gesamtes Oeuvre, aber das sollte gemeinhin bekannt sein, dass er in den Hammer-Horror-Filmen mitgespielt hat, die halt in England entstanden sind und da sich dann halt auch einen Ruf als, ich glaube sogar Dracula-Schauspieler gemacht hat. War das nicht irgendwie so?
Oder er war, glaube ich, immer mehr so der Vampirjäger.
Genre.
Oder bei Vincent Price bin ich mir nämlich auch nicht sicher, weil ich weiß, Christopher Lee war der Vampir.
War das nicht später? War das nicht
1970er? Das ist halt das Ding. Ich kenne mich zu wenig aus. Ich wollte übrigens. Aber er ist auf jeden Fall auch diese Filme bekannt geworden, ja. Also, aber er hat auch, glaube ich, sehr viel sowas gespielt wie der Hexenjäger und so. Also halt oft aber auch so puritanische oder aristokratische, ominöse Figuren und so. Und übrigens, lag auch gerade völlig falsch, als ich dich nach Hammer gefragt habe, weil ich dachte nämlich, dass Hammer auch so eine Reihe an Poe-Verfilmungen hatte. Das war aber völlig daneben, weil die haben diese Vampirschinken gemacht und diese Poe-Filme war von Anfang an Roger Corman. Nur die waren halt ernst, genau. Und deswegen habe ich halt irgendwie da eine Verbindung aufgemacht, die es nicht gab. Aber praktisch der Film, dieser The Raven, bezieht sich halt auf die Poe-Filme von seinem eigenen Studio, sozusagen. Die es, denke ich mal, vorher gab. Die ernsten Filme kamen vor The Raven.
Ich glaube, ich glaube, er hat insgesamt 8 gemacht.
Acht Poe-Filme.
Und da ist Raven ist irgendwo in der Mitte. Mhm. Weil er hat danach... Ich hatte dann auch nochmal ein Interview mit ihm angeguckt, wo er dann nochmal erzählt hat, wie es so ein bisschen zustande kam mit den Poe-Verfilmungen. Also das Lustige war dabei, dass die American International Pictures mit diesen Poe-Verfilmungen tatsächlich weg wollte von der den B-Filmen. Also, weil die hatten zuvor halt immer Double Features gemacht und Cameron hatte halt quasi den Produzenten mehr oder weniger von American International Pictures halt vorgeschlagen, hey Leute, lasst uns doch einfach mal einen Film machen, der länger ist, der ein größeres Budget hat und der in Farbe ist, was wohl auch damals noch relativ außergewöhnlich war für solche Filme. Und die haben dann gesagt, okay, ja, mach. Und dann kamen plötzlich diese ganzen Poe-Verfilmungen, von denen eine erfolgreicher war als die andere. Und Corman hat dann in dem Interview auch nachher gesagt, irgendwie er hatte dann irgendwann keinen Bock mehr, die zu machen. Und hat dann aufgehört, weil die irgendwann zum Schluss noch so ein komisches Schema gemacht haben, wie sie irgendwie an englische Filmförderung rankommen. Und dann wurden die Filme in England gedreht. Und das war dann irgendwann Corman zu bunt.
Ist auch mal gut jetzt.
Genau, nach 8 Filmen dann irgendwie hat es, ja.
Er ist ja auch wahrscheinlich dann nicht so ein krasser Pfennigfuchser gewesen wie der komische Hutzelmann von Troma. Der hat, glaube ich, der ist noch mehr Kompromisse eingegangen bei Budgetfragen.
Der hat hier auch tatsächlich nochmal kreativ nochmal eine ganz andere Vision.
Ja, ja.
Aber das ist Vision. Witzig, weil ich halt tatsächlich immer dachte, dieses Poe-Ding wäre so eine persönliche Obsession von ihm, weil halt das nämlich was wir am Anfang schon gesagt haben, dieses, ich es immer so witzig fand, dass halt The Raven, also dass so viele Sachen sich auf dieses Gedicht The Raven beziehen, das nichts zu tun hat mit irgendwas, was in diesen Filmen passiert. Und das ist einfach, das ist tatsächlich so ein merkwürdiges Fanfiction-Universum zu Edgar Allan Poe ist. Aber es macht auch Sinn, dass es so ein bisschen Kalkül ist, weil Edgar Allan Poe ist halt auch ein amerikanischer Schauerautor und Crime-Autor gewesen. Das heißt, und ja auch jemand, der halt seine Sachen damals so als Eco-Tour geschrieben hatte, als Fortsetzungsgeschichten und so. Und eigentlich kommt da so ein bisschen auf was zusammen, wenn man halt sagt, okay, wir wollen halt diese sehr britischen Horrorfilme irgendwie kontern oder wir wollen halt diese britischen Literaturverfilmungen irgendwie kontern, wir machen jetzt Poe. So.
Die Geschichte, eine Sache, die wohl auch mit reingespielt hat, war, dass die Rechte an Poe kurz davor frei geworden sind.
Fantastisch.
Und das Copyright ausgelaufen war und dann, hat sich halt sozusagen Corman geschnappt.
Wird man sich noch wundern, warum Disney in den nächsten 7 Jahren so dermaßen viele Märchenverfilmungen ausscheißen wird.
Ja.
Ja, die haben es halt nicht so dicke.
Nee, müssen auch mal schauen, wo sie...
Müssen auch mal aufs Geld gucken. Und Boris Karloff natürlich. Boris Karloff. Ja. Frankensteins Monster.
Das ist
auch allgemein bekannt. Dann wieder aber aus dem Bereich des Hollywood-Universal-Horror-Films.
Absolut.
Der in dem Film halt aussieht wie Papst Franziskus mit einem Pissbordschnitt.
Sieht sehr aus wie Papst Franziskus.
Ein sehr schlecht frisierter Papst Franziskus.
Ich muss ehrlich sagen, ich hatte in der einen Szene, gerade als er ankommt und so überfreundlich ist, hatte ich so eine Anthony Hopkins Assoziation. So ein bisschen Hannibal Lecter, der so ein bisschen sehr, sehr freundlich ist.
Sehr alt geworden.
Ja, gut. Aber dann musst du mal Westworld angucken, da ist Anthony Hopkins auch sehr alt. Aber immer noch gut.
Ich will dazu sagen, und das spricht halt für den Schauspieler, ich fand also Boris Karloff tatsächlich bedrohlich. Also nicht so, dass mir geschauert ist, sondern halt so dieses so, okay, das ist eine absolut, nee, bei mir ist so, okay, das ist eine absolut kompetente Schurkendarstellung einfach. Also,
naja.
Also ich finde, dass er seine Rolle komplett straight runtergespielt also hat, im Gegensatz zu den anderen.
Es liegt nicht am Schauspiel, aber ich meine, es hat ja was Schwankhaftes, das Ganze.
Der Film, aber deswegen fand ich ihn am straightesten von allen. Ja, absolut. Total. Also auf mich hat es halt diesen Eindruck gemacht. So und sicherlich war bei ihm auch so ein kleines Augenzwinkern dabei, aber ich finde halt weniger als bei Vincent Price, der jetzt halt also wirklich. Aber genau, ich will gerade...
Ich habe Vincent Price auch noch nie so jung gesehen. Ich habe ihn vor allen Dingen auch noch nie in Farbe gesehen. Im Blog-Eintrag mal, also meinen größten Kontakt mit Vincent Price hatte ich durch die Imitation von Bill Hader. Muss ich ganz ehrlich sagen,
ich auch.
Gar nicht so viel klassische Horrorfilme geguckt, weil ich eine ärgerlich lange Zeit meines Lebens so verbracht habe in dem Gedanken, dass Filme, die vor 1980 gemacht wurden, alle langweilig und doof sind. Und da existiert dann auch eine gewisse Lücke, was die trashigeren Sachen angeht. Und da hat Vincent Price natürlich nichts ausgelassen. Und in dem Film sieht er halt wirklich nicht aus wie dieser ältere Herr, den man aus irgendwelchen Halloween-Specials oder Gruselfilmen oder Fernsehrevuen oder so kennt. Halt auch schon wirklich sehr, sehr hager, sondern der sieht aus wie ein etwas jüngerer Tobias Moretti.
Exakt so. Nachdem du das gesagt hast, konnte ich auch an nichts anderes mehr denken. Er sieht so aus und er macht halt auch so ein bisschen, also dadurch, dass er halt einfach auch...
Er hat auch ein bisschen so ein Little Richard-Bart wie
so ein Tobias
Moretti in, ich glaube, Stauffenberg oder so. Aha. In irgendeinem von diesen Weltkriegsschinken.
Und dadurch, dass er halt, wie gesagt, definitiv sehr ironisch spielt...
das ist eine Untertreibung.
Also ich würde halt fast sagen, es ist halt so eine Art Dekonstruktion von...
Oh, das ist auch ein sehr, 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 sehr großer Begriff für das, was Vincent Price in dem Film macht, aber...
Ich überlege gerade...
wohlwollend.
Bevor wir halt einsteigen in... wir wollen ja, glaube ich, noch ein bisschen in die Story reinsteigen, aber wollen wir, da es ja die Sonderschule für Film und Fernsehen ist, kurz erklären, was Camp ist oder zumindest... kurz umreißen, was Camp ist. Ich finde es also...
Also gemeinhin ein Zeltlager oder ein Hüttendorf, genau. In dem Jugendliche und Kinder betreut von Aufsehern ihre Sommerferien verbringen.
Manchmal gibt es auch Liebesgöttinen. Manchmal gibt es... manchmal ist es auch sehr...
Todesgöttinen im Liebescamp.
Aha, genau.
War kein Todescamp. Todescamps möchte ich jetzt nicht irgendwelche Ulks drüber machen. Die gibt's auch, aber die sind blöd.
Also... ich werde halt definitiv keine sehr perfekte Definition von Camp anbieten können, aber für mich ist es halt...
Müssen alle Susan Sontag lesen.
Ja, genau. Susan Sontag hat halt beschrieben, was Camp ist, und ich glaube, sie hat es auch am besten beschrieben, und wir sind nicht Susan Sontag, und deswegen würde ich einfach sagen...
Es wäre allerdings auch ein Euphemismus, wenn man sagen würde, sie hätte da quasi mit der Stecknadel das Herz der Materie quasi wie Bruce Lee durch so einen Shaolin-Mönchs Dartwurf getroffen. Es ist halt, ich glaube auch, der Camp-Aufsatz wird sich irgendwo bei Open Culture oder so auftraben lassen, werde ich ihn auch mal verlinken. Aber Susan Sontag kann auch in diesem berühmten 20, 25-seitigen Camp-Aufsatz nicht viel mehr als Erklärungen bieten als Analogien. So. Mhm. Camp ist Doppelpunkt.
Okay.
Ein Swimmingpool mit Plastikflamingos. Camp ist Doppelpunkt. Eine Tiffany-Leuchte.
Mhm.
So, sie kann es halt nicht, sie fasst es nicht in einer schmissigen Formel zusammen, sondern in einem Arrangement aus Gegenständen, Kunstwerken und Sinnzusammenhängen, die halt am Ende Camp ausmachen. Was im Grunde würde, ist das ein, ich will auch nicht schlecht über Susan Sontag reden und gewiss nicht ihren Camp-Aufsatz kritisieren oder so, aber ich durfte den mal lesen. Hatte mir ein Dozent aufs Auge gedrückt. Der hatte da nicht so viel Bock drauf, aber ich fand ihn auch nicht so geil, weil es halt auch in der Rückschau so klingt wie der Versuch von einer Kulturwissenschaftlerin, aus einer eigentlich relativ simplen Sache ein großes Ding zu machen. Aber wie gesagt, ich bin ja auch kein Zeitgenosse, und der Cultural Impact von Unernst in den Kulturkonsum, der war ja schon seismisch. Also, dass man halt zum Beispiel gesagt hat, okay, wir gehen jetzt in einen Horrorfilm, aber der ist lustig, der nimmt das Ganze so ein bisschen auf die Schippe. Bis dahin waren Filme nicht unfreiwillig komisch. Also nicht freiwillig.
Ja, ich wollte gerade sagen, unfreiwillig.
Also sie waren halt schon unfreiwillig komisch, aber sie waren nicht freiwillig unfreiwillig komisch, so meine ich das.
Ja.
Also es gab halt Ironie zwar, aber... nicht innerhalb von dem ohnehin schon ironischen Kontext. So, selbst Ironie hatte irgendwas Aufrichtiges und Ernsthaftes. Und lässt sich nicht mit Dadaismus gut umschreiben, weil es halt auch sehr damit reinspielt, wie die sexuelle Befreiung damals stattgefunden hat. Dass das Schwule halt nicht mehr verdeckt sich in der Kunst äußern mussten, sondern halt offen auch als homosexuelle Kulturschaffende Kultur schaffen konnten. Und wo es halt nicht darum geht, dass wenn du halt eine Shakespeare-Adaption machst, dass sie dann halt möglichst im Sinne des Globe-Theaters ist, sondern dass die Leute halt, keine Ahnung, da in Badeanzügen rumlaufen können oder irgendwas anderes Freakiges aus der Norm scheren, das aber halt auch wieder in diese Norm wieder reinkurven, das machst. Also sowas wie Plastikflamingos sind halt einerseits was sehr, sehr Schrilles, aber auch was sehr, sehr Spießiges. So, wenn du jetzt zum Beispiel einen Film nur mit irgendwelchen lustigen Gartenzwergen machen würdest, dann wäre das Camp. Zum Beispiel.
Ja, ja, also
weil du halt so einen kitschigen Fetisch der Mehrheitsgesellschaft nimmst und ihn inhaltlich vertiefst. Auf eine ungewohnte. Wie gesagt, also ich merke schon, muss mich auch ein bisschen bei Susan Sonntag entschuldigen. Sie hat es auch nicht so einfach. Es ist relativ schwer, präzise auf den Punkt zu bringen.
Ich finde, eigentlich mit solchen Vergleichen kommt man vielleicht sogar tatsächlich am besten dran. Also, ja. Weil und es halt sehr, sehr viele Dinge sein kann. So, also, ja, genau, es kann eine Tiffany-Lampe sein oder es kann eine Lampe sein oder ein Flamingo. Ja.
Es kann auch ein Film von Hitchcock sein, wie Cocktail für eine Leiche.
Ja, ist der Camp?
Ich glaube, im Susan-Sonntag-Aufsatz wird er als Camp bezeichnet, weil er halt auch diesen schwulen Subtext hat und so.
Das Ding ist halt, Cocktail für eine Leiche ist einer meiner Lieblings-Hitchcock-Filme aus dem Grund, weil er diesen homosexuellen Subtext hat. Das finde ich interessant. Okay, alles klar, dann muss ich den auch mal lesen. Ich fand es aber nur tatsächlich interessant, mal kurz darauf einzugehen. Weil wie gesagt, der Film hat halt definitiv campige Elemente und so. Und ich finde es halt auch, selbst wenn man halt keine perfekte Definition anbietet, kann man ja einfach mal...
Kannst auch mal googeln.
Ja. oder googeln es halt, genau. Aber halt, dass man nicht nur immer sagt, er hat campige Elemente, sondern diese Dinge gehören halt zu Camp dazu und so.
Und sie sind halt auch, muss man dazu sagen, halt wirklich mit diesem Film sehr, sehr bewusst eingesetzt.
Ne? Genau.
Also ja, das ja, ist, ja. Da kommen wir bestimmt auf noch auf die Momente da, wo man wirklich so denkt, das macht die jetzt, das meint die jetzt aber nicht wirklich ernst da.
Ja, man könnte fast den Eindruck gewinnen, ja.
Haben Sie etwas Spaß bei Ihrer Arbeit? Was soll das?
Das ist ein Detail, das mir auch noch gerade einfällt. Das ist genau die Geschichte irgendwie, dass tatsächlich diese ganzen Darsteller wohl wahnsinnig gerne mit Roger Corman gearbeitet haben. Es war auch lustig dabei in dem Interview, was ich mit ihm gesehen habe. Der Mann ist sehr, sehr so... scheint wohl relativ groß zu sein körperlich, aber spricht sehr leise und sehr freundlich, hat so eine tiefe Stimme, so sage ich mal, so ein bisschen der nette Onkel kommt so ein bisschen in den Interviews rüber. Und irgendwie muss dieser Mann also tatsächlich was gehabt haben, was eben dazu geführt hat, dass die ganzen Leute ihn eigentlich wirklich geliebt haben. Also ein sehr angenehmer Krass. Arbeitgeber.
Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ja, ich glaube, es hängt wahrscheinlich auch mit seiner Art von Filmen zu machen zusammen, weil er halt... Ich habe so ein bisschen die Vermutung, das ist jetzt meine persönliche These, dass Roger Corman an diese ganzen Filme so rangegangen ist, so ein bisschen wie, das ist Arbeit, was wir hier machen, das ist gutes gemachtes Handwerk, das ist aber keine Kunst. Wir machen jetzt nicht nochmal extra die extra Kamerafahrt und dafür gehen wir jetzt nochmal, geben wir unseren Feierabend drauf und überziehen nochmal 3 Tage.
Das glaube ich ohne weiteres,
passt schon. Es ist vielleicht nicht perfekt, aber es ist gut genug und wir können das übernehmen und dann machen wir weiter. Und ich meine, das sind für viele Darsteller und andere Leute, die ja auch wirklich teilweise erbärmliche Arbeitsbedingungen kennengelernt haben in dieser beschissenen Branche, ist das halt super, hier mit jemandem zu sagen, der halt irgendwie sagt, ne, reicht, wir machen, reicht, unser Film ist gut genug und wir werden damit schon Geld verdienen.
Ich musste halt die ganze Zeit beim Gucken des Films irgendwie an die Bedingungen hinter den Kulissen denken, weil ich habe mir dann so vorgestellt, dass jemand wie Peter Lorre oder Vincent Price dann da sitzen und sich denken, oh mein Gott, was habe ich, welche biblische Strafe muss ich hier absitzen und warum spiele ich in so einem Mummenschanz mit? Aber wenn das dann tatsächlich irgendwie ein angenehmer Typ war, dann ergibt das natürlich auch alles komplett Sinn. Also dann würde ich halt selbst auch als, das ist ja, also Roger Corman, das muss man mal festhalten, ist halt nicht Ed Wood oder so. Also er konnte halt schon Filme machen.
Ja.
Es sind halt nicht unbedingt irgendwie die besten Filme aller Zeiten gewesen, aber halt auch nicht die schlechtesten.
Nee, also jedes, also sehr, sehr viele Szenen in The Raven halt auch illustrieren halt einfach ein grundsätzliches Verständnis für solche Sachen wie Timing und Dynamik und so weiter. Und halt auch, soweit ich weiß, zu diesem, die Filme willig zu machen, gehört ja auch dazu, dass sie schnell gemacht wurden. Was dann auch wiederum bedeutet, auch für die Schauspieler, du hast nicht mega viel Zeit da reingesteckt. Ja. Und dann wahrscheinlich selbst,
Die Schauspieler wirkten halt alle sehr, sehr motiviert und engagiert. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, spinne ich jetzt nicht einfach nur irgendwie so diese üblichen Filmset-Klischees aus irgendwelchen 70er-Jahre Zeichentrickfilmen nach oder durch, mit dem Regisseur, der mit so einem Megafon da sitzt und bitte sagt und irgendwelchen Leuten, die an den Haaren rumtüdeln und so weiter.
Und noch der schnell Diva die Whisky-Pulle irgendwie versteckt.
Genau, und Leute dann halt irgendwelche Hissy-Fits kriegen oder Meltdowns. Diese Anglizismen, aber die sich dann irgendwie einen Rappel kriegen am Set und sich sehr, sehr unbeliebt machen durch ihre Spirenzchen und Eskapaden. Aber so wirkte das halt. Es wirkte halt, keiner der Darsteller wirkte irgendwie unzufrieden oder unmotiviert oder unleidlich oder bocklos oder so. Jack Nicholson wirkte überfordert. Aber ansonsten...
Jack Nicholson ist halt der Beweis dafür, dass es bei dem Film, glaube ich, halt nicht mehr als einen Take gab, definitiv. Also, ja, okay, so reicht. Ja. Er hat den Satz gesagt, alle haben es verstanden. Ja. Und man konnte es hören. Also gut, okay, lass es weitermachen.
Die Tonaufnahme hat funktioniert. Reicht.
Ja, genau.
Reicht.
Weil du,
okay.
Alex,
Jack, setz dich wieder hin. Okay,
weil du gerade die Sache mit der Drehzeit angesprochen hattest, da ist tatsächlich auch noch eine Sache, die auch auf der Wikipedia-Seite interessant war. Gott, ich zitiere auch die Wikipedia, ja, aber gut.
Es ist besser, dass du es kommunizierst, als wenn du es halt zitieren würdest, ohne darauf hinzuweisen.
Genau, lies die Wikipedia-Seite, Leute, durch. Es ist, genau. Nein, die Geschichte ist die, dass der Film sollte eigentlich in 15 Tagen gemacht werden, also 15 Drehtage.
Was sind 2 Wochen oder so?
Ja. Nein. Mhm. Sie haben aber nur 12 Tage gebraucht und haben in den letzten 3 Tagen nochmal einen anderen Film gedreht.
Gute Arbeit, okay. Gute Arbeit, Leute. Woo.
Ja, super.
Also dieselben,
so wünscht man sich das.
Dasselbe Team, dieselben Schauspieler tauchen nochmal in einem Roger Corman-Film namens The Terror auf.
In 3 Tagen gedreht?
Der in 3 Tagen gedreht
Ach,
wurde,
du
ja.
Scheiße.
Ja, ich habe jetzt auch gerade für mich entschlossen, dass ich den sehen muss auch.
Wahrscheinlich müssen wir den nochmal anhängen, ja.
Oh Gott.
Genau, Bonus-Feature.
Also, der Film muss ja, das hatte ich auch schon beim Angucken gesagt, so, die müssen diese Sets halt nur bekommen haben, dass Corman oder einer von seiner Firma hingegangen ist zu den Leuten von MGM wahrscheinlich. Also der Film hat ja einen MGM-Bumper vorne dran, aber keine Ahnung, kann er auch im Vertrieb sein, zu irgendeinem Studio hingegangen ist und gesagt hat, hey Leute, ihr habt doch diese Sets, ne? Die stehen ja nachts leer, müsst ihr Nachtwächter bestellen und der kostet ja auch so seinen 1,50 Mark pro Nacht. Macht's doch viel besser, lasst uns da drehen, wir geben euch 1,50 Mark und dann verdient ihr noch was dabei. Kann nichts passieren. Wir setzen das Ding ja nicht in Brand oder so, das wäre ja beknackt. So, ihr könnt uns da komplett vertrauen. Aha. Und so ist der wahrscheinlich an gigantische Horrorfilm oder halt, die da wahrscheinlich in irgendeinem Barbarenfilm oder so verwurstet wurden mit Troy McClure oder so. Da dann halt wahrscheinlich nachts für Spinnereien hier hielten.
Allerlei Schabernack.
Quatsch mit Soße.
Aber nee, es waren halt zum Teil sehr, sehr schöne Sets. Also sehr schön Insets, also sehr hoch dekoriert mit sehr vielen Perserteppichen und Brokat.
Teilweise
und
Perserteppiche auf den Darsteller.
Auch, genau. Und das waren zum Teil echt sehr schön gestaltete Sets. Also riesige Kaminfeuer und so. Also wie man es sich wünscht. So Tabernakel überall. Ich weiß nicht mehr, was ein Tabernakel ist, aber
Tabernakel,
ich weiß definitiv, was es gab.
Nein.
Nee, was ist ein Tabernakel? Ein
Tabernakel ist der Aufenthaltsort für die Hostien in der katholischen Kirche.
Oh, okay.
Gehst du zum Tabernakel, ist so eine Art Schrein. So eine Art Küchenschrank, der dann aufgemacht wird. Und da steht dann der Kelch mit den Oblaten drin. Und wird er wieder zugemacht, richtig mit Schlüssel und so. Ist alles Teil des Katechismus.
Also gut, ich nehme alles zurück.
Es gab keinen Tabernakel
in dem Film. Es gab viele Büsten und Statuen.
So alte Küchenschränke und so und Schlüssel gab's. Ja.
Die Frage ist, sollen wir mal versuchen, durch den...
Am besten
den,
schon.
Den Plot durchzugehen?
Sehr, sehr, sehr lange haben wir uns drumherum laviert. Es ist schon 50 Minuten schon und kein Minütchen für. Es ist halt... tatsächlich ist der Plot weniger interessant als...
Natürlich, klar, man könnte jetzt auch einfach so weiterreden. Man könnte auch den Plot in 3 Minuten erzählen.
Nee, ich könnte das nicht.
Also, der Film hat zu seinem eigenen Plot auch eine sehr, sagen wir mal, lässige Einstellung. es hat mich... Okay, bevor ich jetzt nochmal irgendwie auf so eine Tangente komme...
Bringen wir am besten mal den Trailer von dem Film, den es ja gibt.
Ja!
Terror is the soft, cold caress of the raven's wing.
Ooh. Your hands are so cold.
A woman whose desires transcend reality. The mysterious powers of black magic, these you will explore.
Now, what is it you need? You got some dried blood or a bat in the house?
The raven will take you careening through the darkest of dangers into the ominous mystery of a master magician's evil castle.
Afraid, my dear?
I offer you a choice. The secret of your hand manipulations or this against this. This is no answer.
Very well, then. A duel to the death.
Nach diesem großartigen Trailer, voller nützlicher akustischer Informationen und Mehrwert für den Zuhörer.
Für euch, genau.
Habt ihr eventuell einen kleinen Eindruck gewinnen können, welche Farbe an Erzählungen euch erwartet? Und Farbe ist auch ein gutes Stichwort, denn der Film fängt damit an, dass einer... ein Eimer Farbe in Gulli ausgießt und das alles mit so einem Disco-Licht beleuchtet.
Mhm. Aber damals wirklich State of the Art. Also
Das hatte,
2001 hat es auch nicht besser gemacht.
Das war auch mega trippy. Also da hast du halt schon gemerkt, okay, der Film ist, mag zwar ein Horrorfilm, ich habe an dem Punkt keine Ahnung gehabt, was mich erwartet, aber er ist ganz schön groovy.
Ja, absolut. Es hat gleich was Psychedelisches mit diesen...
Könnte auch eine Lavalampe
wirbelnden Farben
oder so. Und so, währenddessen liest halt Vincent Price The Raven vor. Mhm. Von Edgar Allan Poe, die berühmte Kurzgeschichte, die sich komischerweise reimt. und es gibt dann so Umschnitte auf ein Spukschloss. Mhm. So all die Horrorfilm-Chiffren, die man in diesen etwas opermuffig riechenden Horrorfilmchen von damals erwartet.
Genau, reißende Brandung,
Blitz,
Spukschloss, und, Blitz, Donner.
Tobende See, die brunstende Ginst, oder wie Stoiber gesagt hat. Und es ist also sogar so ein Sarg, der mit so Disco-Licht beleuchtet wird. Mit
auch
so einer
sehr, sehr disco-mäßigen Sarg, ja.
Mit einer Lichtorgel wie aus dem Hobbykeller. So blau, grün, blau, rot. Mhm. Und dazu halt Thereminklänge, weil was wäre ein Horrorfilm, ein preiswert produzierter Horrorfilm ohne Thereminklänge? Und nervenzerfetzende, jaw-dropping Special Effects. Mhm. Wir sehen nämlich, wie Vincent Price in seiner Rolle als Graf
Dr. Craven.
Dr. Craven.
Er ist der Dr. Craven, natürlich.
In einer Mußestunde der sogenannten Handzauberei nachgeht.
Aha.
Das ist nicht die Handzauberei, in die ihr gerade denkt, ihr Ferkel. Es ist tatsächlich Magie mit Fingern. Und es ist nicht die Magie mit Fingern, an die ihr gerade denkt, ihr Ferkel. Es ist, er bewegt seine Finger und erzeugt damit ein Bild.
Das Bild
keine
eines
Laserstrahlen Grabens, schießt er aus seinem Zeigefinger raus.
Genau.
Und da ergibt sich dann das Bildnis eines Rabens.
Mhm. Ich hatte das übrigens auch in keinster Weise als Hinweis aufgefasst dafür, dass er magische Kräfte hat. Ich habe mich so sehr gefragt, was das soll. Ich dachte, hat er eine starke Fantasie? Und ich habe keine Ahnung.
Also, hat er eine starke Fantasie?
Ist er einfach nur sehr fantasiebegabt? Hat er die Vögel gern? Man weiß es nicht, aber es wird ja dann später das Glück noch drauf
hat
eingegangen.
Hat die Vögel gern. Später einen kleinen Vogelfreund.
Und was für einen kleinen Vogelfreund?
Ja.
Wobei der Ton, Film auch gleich diesen Ton setzt. Dann, weil
absolut,
wir
ja.
haben am Anfang eben, ne, wir haben bis zu dem Zeitpunkt kann man eigentlich noch denken, das ist alles ernst. Das wird jetzt ein wirklich schauriger, so in dem englischen Zeitstil, Horrorfilm. Und dann steht irgendwie Vincent Price auf, geht zum Fenster und rennt halt gleich mal so slapstickmäßig gegen sein Teleskop.
Genau.
Wo man so gleich so denkt, okay. Aha. Anders, ne? Wir haben gerade die Spur gewechselt.
Und das muss man halt wirklich dann halt, also sich vorstellen, als jemand, der halt diese anderen Filme in der Art kennt so irgendwie und ihn ja auch dann in ernste Rollen kennt irgendwie und dann kriegt man halt diesen Bruch halt noch unerwarteter, glaube ich, als wir jetzt.
Diesen adrett frisierten noch richtig mit Fleisch an den Knochen sich befindenden
Vincent Price.
Der dann auch noch bemerkenswert kokett oder wie würde man sagen elaboriert und fast ein bisschen tunzig den Sarg seiner verstorbenen Frau feudelt. Dem auch richtig so schön so ein Deckchen drapiert ist und so. Es ist halt wirklich, du kommst dir vor, als wärst du in der Wohnung von George und George. Diesen zwei schwulen 70-jährigen Malern.
Ach so, oh ja.
Oder? Heißen die nicht? George und...
Ich dachte gerade, du meinst die Sitcom mit Derek Jacobi und Ian McKellen. Du meinst
Vicious,
nicht.
Ja.
Aber
es ist im Grunde... der Film wird über lange Strecken so wie Vicious. Wie eine weniger boshafte Version von Vicious.
Vincent Prices Performance ist halt ein bisschen geziert. Was natürlich auch zu seinem Charakter passt.
Flamboyant war das Wort.
Flamboyant, genau. aber genau, er schmachtet halt dann auch seiner verstorbenen Gattin nach, Lenore. Was mich halt amüsiert hat, weil ich das Gefühl habe, einfach als oberflächlicher Betrachter, der diese Filme fast gar nicht kennt, dass jeder einzelne Film von diesem Roger Corman-Film darum geht, dass irgendwer seiner toten Frau nachschmachtet. Weil das so ein Klischee ist mit diesem Grab und dem gerahmten Bild und egal, auf jeden Fall, ja, das musste halt einfach.
Oh, my poor wife!
Ja, genau.
Genau, und dann kommen wir...
Gott, war es schwierig, jetzt gerade nicht Borat zu machen. Oh.
My wife!
Ah, Mist, ich dachte, Moment, wäre
jetzt hast du es... Das ist das Problem.
Ich hab's aufgeschworen.
So, wie Hideo Kojima schon gesagt hat, Sprache ist ein Virus.
Wir sehen da kurz, ich gehe mal einfach jetzt so ganz einfach, lenke mal wieder zur Handlung zu.
Wir sind in der Minute 2 des Films, genau.
Wir sehen kurz seine Tochter, die auftaucht, die ihm ein Glas Milch bringt, was auch zu seinem Charakter passt. Ne? Das
absolut,
ist kein Mann, der starke Alkoholiker zu sich nimmt oder sonst irgendwas.
Mhm.
Er sagt auch später, er ist Vegetarier.
Ja,
er ist
stimmt.
Außerdem Vegetarier, genau.
Und
kein Ovo-Lacto-Vegetarier.
Genau, und dann klopft es an seinem Fenster.
Woher kommt einem das bekannt vor? Genau. Was könnte es sein? In einer stürmischen Nacht. Genau. Und,
der DHL-Mann.
Immer der DHL-Mann, was sonst? Genau.
Klingel funktioniert nicht. Ich lege Paket Papiermüll, okay?
okay.
Nein, es ist nicht der DHL-Mann, weil DHL gab es damals noch nicht. Es ist der Rabe, der Kohlgrabe.
Es ist ein echter Rabe im Übrigen, also halt ein echtes gefiedertes, also es ist ein wirkliches Tier.
Ja.
Und er hat dann auch noch so eine reißende Unterredung mit dem Raben so am Fenster irgendwie und fragt ihn dann halt auch so, ob er reinkommen möchte.
Da bist du
so.
Dem, mein kleiner Vogelfreund.
Ja, mehr oder weniger. Und,
lustig, wenn Helge Schneider spielen würde.
Und lässt ihn dann rein in die...
Das ist total süß.
An dem Punkt sollte man
halt schon spätestens merken, dass man den Film mit seiner sechsjährigen Tochter gucken könnte.
Ja, definitiv.
Und trotzdem noch Spaß damit hätte.
Ja.
Es ist halt wirklich, es ist ein sehr, also ich habe mich keine Minute gelangweilt. So ein bisschen so wie eine anfüllende Version von Hallo Spencer oder so. Also der Vogel wird halt, er klopft mit seinem Schnabel ans Fenster und wird reingelassen. Und
dann spielen die beiden tatsächlich erstmal die Szene aus diesem Po-Gedicht nach. Hm. Das ja tatsächlich da beinhaltet, dass der Rabe sich auf die Büste setzt von der verstorbenen Lenore und von dem Hausherren angefleht wird, ihm zu sagen, ob er jemals seine Geliebte wieder in die Arme schließen wird oder so. Und daraufhin sagt der Rabe ja eigentlich, also sagt der Rabe halt nevermore in dem Gedicht.
Ja, kann sprechen.
Ja. In dem Film kann der Rabe auch sprechen.
Ach so, okay. Ich hab jetzt gleich wieder vergessen.
Aber anstatt halt irgendwie halt nevermore zu sagen, beschwert er sich halt erstmal. Ich glaube, entweder über die blöde Frage eigentlich im Prinzip. Und dann über das Fehlen von Alkohol. Ich habe halt diese Szene, wie gesagt, ich kannte die Szene aus dem Gedicht und dachte so, okay, wenn der Rabe jetzt gleich anfängt zu sprechen, dann weiß ich gar nicht mehr, was ich machen soll. So. Und dann fing der Rabe an zu sprechen. Ja. Der Rabe hat einen sehr breiten Akzent auch.
Ja.
Wir dachten erst alle, der Rabe wäre aus Brooklyn.
Ja.
What you got to offer?
Ja, genau.
Hey, give me some wine over here.
Aha. Und das ist halt auch, also ich hatte das sowohl mit dem Gag mit dem Teleskop, als auch mit dem Gag mit dem Rahmen. Beides ist halt irgendwie so ein bisschen sehr offensichtlich. Das war jetzt ein bisschen noch hat so irgendwie, aber es ist halt, wie du sagst, so niedlich. Das und auch wiederum so natürlich passiert.
Was ich an dem Film am interessantesten finde, ist halt seine Herangehensweise an Humor, weil das ist ein sehr, 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 sehr manierlicher, zurückhaltender, irgendwie so eine sehr, sehr zärtliche Form von Humor ist. Halt auch schon sowas so, also schon altbacken.
Ja.
Also es hat halt wirklich sowas von Pantau manchmal, so ein bisschen auch. Sehr einfach, aber trotzdem charmant, unglaublich gewinnt.
Genau, es ist einfach charmant, ja.
Er macht auch seine Figuren nie wirklich runter, ne? Er putzt niemanden runter.
Auf gar keinen Fall.
Sondern,
alle Figuren sind auch extrem höflich zueinander, selbst wenn es Antagonisten sind. Die Leute sind so freundlich, es gibt keinen, der dann irgendwie den anderen zutiefst betrügt. Also ja, gibt's schon, aber das ist dann halt auch nur der zentrale Konflikt der ganzen Sache. Aber sonst ist keiner fies zueinander oder... macht den anderen runter oder fertig. Das ist total seltsam, weil du heute ja auch auf szenisch als Zuschauer so geschult bist, dass du möglichst viel Konflikt haben musst. Und dass der Konflikt möglichst groß sein muss, damit die emotionale Wirkung möglichst riesig ist. Mhm. Und dann hast du da plötzlich so einen Film, wo die Leute halt einfach nur einen angenehmen Nachmittag miteinander zu verbringen scheinen und quasi irgendwie so miteinander scherzen, während sie ihr Zimmer aufräumen.
Wobei, seien wir ehrlich, also dieser Rabe ist jetzt in dem Moment nicht sonderlich nett, weil er pumpt einfach eigentlich Winston Price oder Dr. Halt, Craven.
Also ist ungefähr so unfreundlich wie der Kasperle im Kasperltheater.
Das ist wahr.
Ist.
Aber sozusagen, das Wichtigste eigentlich noch zu sagen, vor allem will der Rabe zurückverwandelt werden. Er verlangt, dass er jetzt wieder zurückverwandelt wird in seine vorherige Gestalt, wobei er nicht mal sagt, was für eine Gestalt das vorher war.
Get me out of this nightmare form. Also ich kann den geilen Akzent nicht
We so choose to go to the moon. Not do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Quack!
Nein, aber auf jeden Fall, er will zurückverwandelt werden und rattert dann so eine Liste an Zauberzutaten runter und sagt, Vincent Price, Entschuldigung, die habe ich gerade nicht da. Ich beschäftige mich nicht so sehr mit der Zauberei. Ich habe halt meine Fingermagie, die reicht mir. Der Rest ist mir zu pfui bäh, weil ich damit ekelhaften Zutaten wie Tartelgelee und eingelegten Vogelhirn und so weiter rumfummeln muss. Finde ich baba.
Dead Man's Hair.
Ja, also auch Sachen,
wo selbst
Leute, die nicht irgendwie die Bewohner vom Gruselschloss sind, irgendwelche Hygienebedenken zumindest plagen müssten und an die man auch schwer rankommt. Dead Man's Hair ist, glaube ich, ist jegliche Form der Beschaffung in jeder Gesellschaft auf diesem Planeten illegal. kannst nicht einfach zu einer Leiche hingehen und dir die Haare abschneiden und sagen, nee, brauche ich zum Kochen.
Ich muss gerade daran denken, dass der später gerade über das Haar des toten Mannes extrem nonchalant ist. Aber ja. Gut, okay. Aber da Vincent Price halt ein freundlicher und hilfsbereiter Zeitgenosse ist, bietet er trotzdem an, man könnte ja mal in das Büro von seinem verstorbenen Vater ja. hinabsteigen und halt mal schauen, was da noch so an Zutaten im Regal steht. Und in dem Moment habe ich dann auch geschnallt, dass er ein Zauberer ist.
Ja, ja.
Und,
genau.
Ja.
Und da werden halt gleich mal so ein paar Background-Information wird da gleich mal so vermittelt im Gespräch da, weil rauskommt, also dass der Vater von Dr. Craven, der Führer der Brotherhood war das, glaube ich.
Ja, oder ich glaube, ja.
Also der irgendwie der Magiergilde in Anführungszeichen war. Und Vincent Price ist der eigentliche wäre der Nachfolger gewesen, wenn es ihm denn wichtig gewesen wäre.
Aber genau, aber wir wissen ja.
Er ist ja ein netter Zeitgenosse.
Genau. Er mag warme Milch und vegetarisches Essen.
Hat er einfach nicht den Schneid.
Fingermagie.
Ja, hat nicht den Schneid in dem harten, genau. umkämpften Gewerbe der Zauberei ernst genommen zu werden.
Genau. Und dann kommt eine schöne Szene, wo sie da unten im Labor sind und die quasi die ganzen Horrorfilm-Requisiten, die man so eben mal finden konnte, die wir alle kennen, von dem Skelett über die Spinne und so weiter, werden halt alle mal so für kurzen Gag im Prinzip genutzt.
Die Spinnenweben, die Gruselspinne, das Skelett, die staubigen Flaschen.
Zwischendurch läuft er auch noch zweimal mindestens gegen dieses Teleskop fast. es hat halt wirklich diese gewinnende, angenehm unaggressive Form von Humor. So ähnlich wie bei Dinner for One. Es gibt wirklich ganze Strecken in dem Film, die einen an Freddy Finton erinnern und wie er kurz davor über das Bärenfell, dieses Löwenfell zu fliegen.
Ja, ja,
ja. Das ist bemerkenswert, aber halt auch schon ein bisschen scheiße. Die meiste Zeit über war ich halt schon der Meinung, dass der Film eigentlich fast zu gut ist für diesen Podcast. Aber er hat halt auch so seine Defizite, wie zum Beispiel komischerweise Jack Nicholson, den schlechtesten Schauspieler, den ich in dem Film gesehen habe.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde generell diese Art von Humor und diese Art von Film auch ein bisschen behäbig. Das ist einfach so. Aber man kann halt tatsächlich die Qualität halt nicht also man ist trotzdem, wie gesagt, man ist,
halt
es hat halt Charme. Es hat halt einen gewissen Charme. Es sind Leute, denen man super gerne zuguckt.
Ja.
Aber gewisse Behäbigkeit ist einfach
irgendwas
dabei.
Machen. Ja. Also Vincent Price macht, er hat in der Szene nichts anderes als halt vor so einem Regal zu stehen und einfach irgendwelche Zutaten rauszunehmen und unter anderem auch Entrails of a Troubled Horse.
Mhm.
Ich habe auch gefragt, was soll das denn sein? Aber ein guter Gag. Ist kein schlechter Witz.
Gefragt, ja.
Und braucht dann diesen Zaubertrank und wir haben so richtig so eine kleine Kochmontage, wie bei Tim Meltzer im Kinderkanal.
Zwei
so.
Dinge will ich nochmal vorheben. Erstens ist es bemerkenswert, dass Vincent Price praktisch die ersten 6 bis 7 Minuten von dem Film nur mit einem Raben interagiert.
Ja.
Und einigermaßen trägt.
Und der Rabe ist auch gut.
Gut. Das ist ein sehr, sehr wohlerzogener Rabe.
Das ist ein guter Schauspieler, vor allem besserer Schauspieler als Jack Nicholson.
Definitiv besser als Jack Nicholson an dem Punkt seiner Karriere. Ja, auf alle Fälle. Und es, wie gesagt.
Du hast es ja auch bei der Gelegenheit gesagt, dass Raben sehr, sehr intelligente Tiere sind, Philipp.
Mhm.
Raben sind dafür bekannt, dass sie zumindest auch sprechen können und sich auch ausdrücken können. Und das Lustige ist ja zum Beispiel dabei, dass Raben sich auch solche Spiele damit machen, dass die zum Beispiel auch Zeugs verstecken im Wald und andere Raben, die beobachten, um die Sachen dann zu klauen nachher. Also es ist die Viecher sind nicht doof. Also wahrscheinlich eben auch gut erzogen, in der hier als Schauspieler darstellt.
Das merkt man, also ja, nur
Respekt. Im Abspann wurde der Rabe aber nicht erwähnt.
Wahrscheinlich gab es 8.
Timmy, der Rabe als Rabe. Nee, man weiß es nicht. Später in seinen alten Jahren dann sehr, sehr viel Geld verdient bei Siebenstein.
Ja, stimmt, wer weiß.
Auch dann.
Man mag es ihm sein gegönnt.
Wann hat man denn schon mal einen Raben, der sprechen kann? Und dann auch noch mit deutschem Akzent. amerikanischem Akzent. Es variiert. Einen
undefinierbaren Akzent.
Auf jeden Fall, es ist dann halt, ich wollte aber darauf hinaus, dass der Film mich in den Momenten immer kurz verloren hat, wo er dann auf die Idee kam, seinen Plot irgendwie voranzutreiben. Und der Film dauert halt 10 Minuten und am Ende, nachdem er mit dem Kochen fertig ist, verwandelt sich der Rabe auch Padauz in Peter Lorre,
Den dicken Movie Magic.
Dicken, öligen Peter Lorre, der wirklich entweder nach einer durchzechten Nacht ohne Schminke oder so ans Set gekommen ist und mit fettigen Haaren da halt steht, oder der so hergerichtet wurde. Aber ich glaube, es ist eher Ersteres.
Ja, wie gesagt, wenn halt die Takes kurz sind und die Drehtage kurz, dann kann sich nicht jeder immer die Haare waschen, wenn er mag. Oder gerade wenn es ein bisschen später geworden ist gestern.
In der Dive-Bar halt sich einen reingestellt hat.
Ganz genau.
Und, ist dann Peter Lorre.
Aber ich möchte ganz kurz sagen...
Und der Film hat mich halt immer dann verloren, wenn er was erzählen wollte. So, das war dann nervig, weil die Leute dann halt quasi nur expositorischen Dialog hatten und den dann halt runtergerasselt haben. Das war mir egal. Ich wollte einfach sehen, wie die weiter so Schabernack machen und sich so Requisiten hin und her reichen und einfach in so generischen Horrorlingo miteinander reden. Das fand ich cool.
Die Bruderschaft der Zauberer und...
I don't give a fuck.
Nee, also bei mir ist es halt so gewesen, in dem Moment, wo Peter Lorre auftauchte oder wo Peter Lorre dann halt nicht mehr ein Rabe war, das war der Moment, wo der Film also für mich Fahrt aufgenommen hat, weil du hattest halt einen Schauspieler und einen relativ gut sich betragenden Rahmen und dann kam halt Peter Lorre und du hattest halt dann diese beiden Typen, zwei wirklich legendäre Schauspieler mit absolut total unterschiedlichen Herangehensweisen und Persönlichkeiten und das fand ich sowas von unterhaltsam, weil wirklich Peter Lorre ist halt dieser kleine Hutzelmann mit diesem undefinierbaren Immigrantenakzent, was
Deutsch,
jetzt überhaupt nicht
durch,
aber halt, es ist ein bisschen Deutsch drin, es ist ein bisschen Osteuropa drin, es ist vielleicht ein bisschen Österreich drin, es ist Amerikanisch drin, es ist ein bisschen Ostküste drin und dann halt diesen wirklich sehr affektierten, flamboyanten Briten daneben und dieses Spiel zwischen diesen beiden Polen war halt einfach so mega unterhaltsam.
Es hatte wirklich was von Jack Walter und Lemon Matau.
Ich fand es auch zum Teil wie Öl und Wasser, aber es war halt so unglaublich unterhaltsam. Aber auf alle Fälle, genau, der Zauberspruch von, der Zaubertrank von Vincent Price, der da jetzt auch nicht so ein Profi für ist, ist halt, hat auch nur so halb geglückt, weil obwohl Peter Lorre halt jetzt mehr aussieht wie Peter Lorre und weniger wie ein Rabe, hat er halt immer noch so gefiederte Arme, mit denen er dann auch sehr frustriert immer so herumflattert. Und er braucht halt praktisch noch eine Portion von dem Zaubertrank. Und ihm fällt auf, dass dieses Deadman's Hair ihn halt ausgegangen ist. Und ich fand halt die Lockerheit, mit der Vincent Price halt vorschlägt, dieses, du, ist nicht so schlimm. Mein Vater liegt hier in der Familiengruft nebenan. Wir gehen einfach mal hin und holen uns da so ein Haar. Fand ich halt auch echt so Bored to Death, Ted Danson-mäßig lässig. Und das machen sie dann auch. Sie gehen dann halt zu dem toten Vater von,
Aber es kommt sozusagen auch sofort das Horrorfilm-Ding, nachdem sie natürlich den Sargdeckel beiseite geschoben haben und darunter der noch nicht ganz zerfallene Verstorbene mumifiziert erscheint. Pakt greift natürlich sofort die Hand des Toten nach der Kehle von Vincent Price. Und in dem Fall haucht, oder wie soll man sagen, nicht hauchen, krummelt.
Ja,
krummelt der Tote irgendwie. Beware.
Hat einer von euch das verstanden, als es passiert ist? Ich nehme es überhaupt nicht.
Ich habe es mir im Kontext hergeleitet, weil wir nicht irgendwie...
konnte nichts damit anfangen. Aber
es konnte kein anderes Wort als Beware sein, aber versuch halt mal zu reden, wenn deine Stimmbänder halt schon längst vergammelt sind.
Ja, es ist super schwer. Das kann
sah halt aus wie einer von diesen White Walkern aus Game of Thrones.
Ja.
Mit so einer He-Man-Perücke. War ziemlich witzig.
Mit einer Prinz Eisenherz-Perücke, ja, ganz genau, ja.
Ich hatte das zuerst für eine Frauenleiche gehalten. Da dachte ich, wieso geht er denn, wieso bezeichnet er seine Frau als seinen Vater? Hä? Ja, ich
hab... Man muss das auch mal sehen. Ich meine, der Mann hat mindestens zwei Tote bei sich im Haus. Also,
Wo er auch unter sich. Das ist ja nicht so, dass er die, ich glaube, er geht nicht mal wirklich in den Keller, um die irgendwie aufzusuchen, sondern die stehen bei ihm irgendwo
im
Erdgeschoss oder so.
Es ist nebenan, Zimmer nebenan oder so.
Wie im Kölner Dom. So, ja, okay, das sind die heiligen drei Könige, denen ihre Knochen. So, stehen halt hier im Eingang.
Düpp, genau, ja.
Können sie ihren Mantel dranhängen.
Vincent Price ist ganz verschreckt durch die unheimliche Warnung. Verwandelt er erstmal den Peter Lorre wieder ganz in Peter Lorre und dessen Name noch Dr. Bedlow, Dr. Bedlow, genau. Und da ist auch schon ein Low im Namen. Die haben alle so sprechende Namen. Also Dr. Craven. Craven ist ja auch eher so... glaube ich, ja, genau. Aber alle Fälle...
Er reimt sich so schön auf Raven. Oh.
Genau. Das wird's, genau. Und ja, wir erfahren halt dann, dass beide Zauberer sind. Und dass Peter Lorre in einen Raben verwandelt worden ist, weil er am selben Abend auf so einer Dinnerparty bei einem dritten Zauberer, nämlich Dr.
Scarabus.
Dr. Scarabus. Gut, dass du das sagst, weil ich hätte jetzt nämlich gesagt Dr. Sardonicus und dann hätte ich sehr doof ausgesehen. Dr. Scarabus zu Gast
Papst
war.
Papst Franziskus.
Bei Papst Franziskus zu Gast war und anscheinend einen über einen Tee getrunken hatte, was, wie man Peter Lorre halt ansieht, fast nie vorkommt und auch sonst nur an Feiertagen. es tut mir echt leid, aber
er hat ohnehin schon sehr von Natur aus ziemliche Glubschaugen, die allerdings durch den sichtbaren Alkoholabusus nur noch mehr aus seinem Schädel heraustreten. Und es hilft halt auch nicht, dass er wirklich so aussieht, als hätte er gerade, also würde er gerade halt einen Rausch ausschwitzen. Also buchstäblich ausschwitzen.
It's not a bug, it's a feature.
Ja. Ja.
Auf alle Fälle hat er dann sich halt mit dem Hausherrn Dr. Scarabus angelegt und wurde daraufhin halt in ein Vögeli, also in einen Raben verwandelt. Und wir lernen halt von ihm, dass Dr. Scarabus, so ähnlich wie Dr. Craven, halt der Kunst der Fingerzauberei vertraut ist. Was
nicht
halt
der Fingerzauberei, in die ihr gerade denkt, sondern Zaubern.
Mit nicht Finger. Wie ihr, genau. Das halt eine sehr hohe Kunst der Zauberei ist. So. Und er ist halt ganz empört und redet halt dem Dr. Craven zu, von wegen, du hättest eigentlich hier der Vorsitz der Magiergilde sein können. Du hättest irgendwie der König der Zauberer.
Das ist halt auch die Stelle, können. Wo ich dachte, Moment, und, das ist eigentlich Star Wars.
Siehst du, was
der Dieser Film ist Star Wars, bevor es Star Wars gab.
Ja, hilf mir, Dr. Craven.
Du hast eine Bestimmung, so, du musst dann in die Fußstapfen deines Vaters treten, um ein mächtiges Unheil zu besiegen.
Aber Dr. Craven sagt halt eben, er hat kein Interesse, er möchte nicht, genau. Bis dann Dr. Bedlow sagt, ich habe aber deine Frau bei Dr. Scarabus gesehen. Und da... Ja. Kippt sozusagen, Doktor, also wird schwach. Dr.
Es
Craven
gibt
wird
für
schwach.
Ihn ja nichts Wichtigeres als seine Lenore. Und das führt auch zu einem für mich.
Das für mich wirklich hart zu glauben ist, aber. Also wirklich, an dem Punkt dachte ich, er versteht sich doch mit Peter Lorre viel besser als mit jeder Frau, egal ob mit ihm schon mal verheiratet oder nicht.
Ich finde, das ist eine absolut valide Lesart, ja, definitiv. Wie kleidet ihn ja auch noch ein später und so. Und,
wie mit Jack Walter und Lemon Matter.
Genau.
Ja, aber es ist wirklich, ich hatte hier notiert, Odd Couple, und die hatten eine unglaublich, unglaublich charmante, gewinnende Chemie.
Ja, total, absolut.
Ich könnte mir eine ganze Fernsehserie mit den Deppen angucken.
Ein Buddy-Cop-Team, ja. Wie es, ja, wie man sich nur träumen kann. Aber das führt zu einem, auch für mich, ich weiß nicht, ob es euch so ähnlich, aber zu einem der besten visuellen Gags in dem ganzen Film, wo Vincent Price dann halt sagt, nein, das ist aber unmöglich, meine Lenore ist verstorben, die liegt hier in dem Sarkophag, und sich dann entschieden, okay, wir gucken jetzt mal nach, ob die da überhaupt noch ist, weil wer weiß. Und dann machen sie den Sarg auf, ganz dramatisch. Und dann liegt da halt auch die Leiche von der schönen Lenore und sieht halt aus wie Arsch. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es besser ausdrücken kann, aber es ist halt, dann, also sie ist, weil es ist halt natürlich auch ein sehr großes Build-up und so. Sie heben langsam diesen Sarg an und den Sargdeckel an und da liegt diese Frau in diesem herrlichen Kleid und so und sieht halt im Gesicht halt, weil sie eine verwesene Leiche ist, halt echt.
Ja, aber halt schon auch für eine Leiche ungewöhnlich. Ungewöhnlich wie so ein Jutesack, in dem man zwei Löcher reingebohrt hat.
Ja, eben.
Und dann mit also, so ein bisschen Plackerfarbe angemalt, damit es
sieht also echt
nicht allzu sehr nach Jute aus.
Ja, sieht echt
schön aus. Lösungsorientiertes Film machen.
Absolut. Nee, aber ich meine, wie gesagt, dass sie so scheiße aussieht, macht es ja noch besser. Aber auf jeden Fall, okay, das ist der Gag, das ist ja das Lustige. Weil sie ist halt, ja egal, auf jeden Fall sehen sie dann, okay, meine tote Gattin ist anscheinend noch da, seltsam. Und dann sagt halt Peter Lorre, der Interesse daran hat, dass Vincent Price mitkommt, sagt, aber vielleicht hat er ja ihren Geist irgendwie
versklavt oder sowas.
Ja, ist Zauberer, kann ja sein. Und dann beschließen sie halt, sich sofort zu Dr. Scarabus aufzumachen. Aber nicht bevor Peter Lorre nicht von Vincent Price was Schönes zum Anziehen gekriegt hat.
Das fand ich eine wunderschöne. Also das war genauso wie im Labor, wo sie mit den Inkredenzchen rummachen. Mhm. Eine super Szene, wo sie irgendwie 3 Minuten dann darauf verbringen, irgendwie was.
Umhänge anzuprobieren
und Hüte.
Das hatte echt was von Mighty Boosh. Also das war schon komplett entgrenzt, weil die Outfits, für die sie sich am Ende entscheiden, sehen halt auch absolut absurd aus. Also Vincent Price zieht sich dann, der halt sowieso die ganze Zeit in so einem. Das hat mich total an diesen Nylon-Look, diese Synthetik-Klamotten aus DEFA-Filmen erinnert. Ich kann DEFA-Filme halt nicht gucken, weil die Leute halt allesamt, und das ist das Einzige, was, die sind super gemacht und alles, aber die Kostüme machen mich fertig. Die Schulterpolster, wo du die ganze Zeit merkst, die haben alle Nylon an. Die laufen durchs Mittelalter komplett in irgendwelcher Weltraumtechnologie-Klamotte, die wahrscheinlich billig in Vietnam produziert wurde. Und halt fürchterlich glänzt. Die Leute können damals niemals so plastikmäßig geglänzt haben.
Ich habe so wenig von den Filmen gesehen, aber woran ich mich erinnere, kommt das echt hin, ja.
Und Vincent Price trägt dann halt am Ende so ein, der sieht aus wie so ein mongolischer Hirte mit so einem komischen Papiermüllkorb auf dem Kopf als so eine Art Hut. Und Peter Lorre hat dann, will sich zuerst so einen gigantischen roten Nerzmantel anziehen und fliegt dann damit aber auf die Fresse und was trägt er dann am Ende? Auch irgendwie so was unförmiges, sackartiges.
Das Ding ist halt, ich finde es halt interessant, ich weiß halt nicht, wie viel Gedanken, Brainpower da reingeflossen ist von den Machern her.
Nicht mehr
aber,
als nötig.
Aber jeder von diesen Zauberern hat halt seinen eigenen Stil. Also so Vincent Price hat halt irgendwie so was Glänzendes, Plüschiges an, auch mit so einem Pelzmützchen und so. Peter Lorre hat halt so ein sehr schwarzes Gewand, auch mit so einem dreieckigen Hut und sieht halt ein bisschen aus wie ein Richter fast oder wie ein Geistlicher oder sowas. Und zu dem Rest kommen wir dann noch. Aber halt so, beide haben halt so einen speziellen Stil. Und der Peter Lorre, der ja auch der schwarze Rabe war, hat halt dieses sehr dunkle, flatterhafte und Vincent Price sieht vielleicht geckenhafte, muss man halt.
Nee, Vincent Price sieht an dem Punkt wirklich aus wie so ein Außerirdischer. Also irgendwie wie so ein.
Richtig zuordnen kann ich es auch nicht. Also von daher kann ich
wie
dir
so ein
auch,
buddhistischer Mönch vom Mars oder so. Also sehr, sehr weird.
Angriff der Mars-Mönche. Mönche, genau.
Da hat, glaube ich, keiner jetzt irgendwie. Also Kostümdesign halt auch nur on a need-to-know-basis quasi.
Mhm.
So, wann es gebraucht wurde und dann hat man einmal. Hinten in dem Studio so den Container mit dem alten Gelumpe gefunden und sich daraus dann das Beste und am wenigsten Mottenzerfressen rausgesucht.
Und dann taucht an dieser Stelle aber auch die Tochter nochmal auf, die eigentlich ihren Vater davon abhalten möchte, da jetzt zum Schloss zu gehen. Aber der Vater lässt sich nicht davon abhalten und in dem Moment ich glaube, das kommt da schon. Macht die Tür auf vom Rausgehen.
Vor die Birne geknallt.
Genau, bekommt er das für die Birne geknallt. Nämlich der Diener von Dr. Craven ist, wie soll man sagen, plötzlich wahnsinnig.
Ja, wie besessen.
Wie besessen, das ist der richtige Ausdruck. Und versucht also alle mit einer Axt umzubringen.
Mhm.
So in bester irgendwie tatsächlich auch so alter Horrorfilm-Manier. Wo erstmal, also jeder Schlag irgendwie mindestens 30 Sekunden braucht, damit erstmal die Leute irgendwie lange genug Angst haben können. Und
jedem die Gelegenheit geben, ganz langsam rückwärts vor der Axt wegzugehen. genau, ja.
Als ich den Typen gesehen hatte, dachte ich, Gott, ey, das ist doch dieser Dings aus diesem Dings. Und ich hatte das dann auf deinem Handy nachgeschlagen. Ich dachte, das wäre Thor Johnson.
Mhm.
Ist es aber nicht. Es ist jemand, der Thor Johnson sehr ähnlich sieht.
Aber beide sind Wrestler.
Beides sind dieselbe. 2 Meter große, ungefähr quaderförmige Kästen aus Fleisch.
Mhm.
Mit sehr wenig Haaren auf dem Kopf. Und die sehen halt alle so aus wie...
Das Ding ist, der Rollname von der Figur ist halt Gort. Und der sieht halt aus...
Wie ein Gott. Ja, oder wie
das
ein Tor.
Ist einfach, oder wie
also,
ein Tor.
Also Tor ohne, genau. Nicht Tor, Kronk, sondern Tor wie
und so, ja, Humpf, Tor. Was weiß ich. Also ja, das ist halt der Typus.
Diese Kraftmeier, diese glatzköpfigen Kraftmenschen, die 3 Meter groß sind und machen.
Weißt du, ich finde es sehr gut, dass dir dieses Wort Kraftmeier nochmal eingefallen ist. Weil, wie gesagt, Strongman ist halt das englische Wort, aber ich finde sowas wie Kraftmeier ist sehr bezeichnet, kann man auch ruhig wieder zurückbringen, auch mal sowas. Ja, aber auf alle Fälle, es ist dann die Tochter von Dr. Craven, die letztendlich hier Gord dann überwältigt. Also zunächst einmal bringt ihn halt irgendwie Peter Lorre irgendwie zu... Oh nein! Vincent Price stößt sich unter irgendwelchen... Natürlich, als er die Tür abkriegt.
Er kriegt die Tür ab.
Genau, und stößt halt in seiner besten Saturday Night Live Performance von jemandem, der in Ohnmacht fällt, mit so richtig mit Schielen und so zu Boden. Und genau, aber letztendlich ist seine Tochter es, die halt dann Gord mit dieser Vase halt... also mit einer Vase über den Kopf gezogen, dann halt.
Naja, so halb, weil dann wacht ja Vincent Price wieder auf, ne, als sie dann schreit macht dann seine Handmagie, um Gord endgültig auszuschalten.
Die Fingerzauberei kommt ins Spiel.
Genau.
Es ist aber auch ein bisschen fies von uns, dass wir auf die weiblichen Darstellerinnen in dem Film nicht großartig weiter eingegangen sind. Es gibt nur 2.
Weil der Film auch voll krass eingeht auf die weiblichen Darstellerinnen.
Überhaupt nicht.
Die Tochter hat ja noch keine Rolle gespielt. Also ganz ehrlich,
ich meine, sie aber hat ja also auch später ist sie halt nicht relevanter als halt Prinzessin Peach in Super Mario oder so.
Wenig, ja.
Das ist halt sehr, sehr attraktiv.
Es ist sehr, sehr attraktiv, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das geht jetzt nochmal einen Schritt zurück, aber sie tritt ja praktisch wieder auf, als Peter Lorre und Vincent Price gerade ihre Verkleidungsarie machen. Und als sie auftritt, war das, was ich wirklich dachte, weil, stimmt, da kommt die Heterosexualität. Also so, der Film war so campy und gay in dem Moment. Und dann kommt halt diese wirklich sehr schöne blonde Schauspielerin und so, stimmt, Heterosexualität, richtig. Das wollte ich nur noch mal gesagt haben.
Wobei, gutes Stichwort Heterosexualität, als sie dann nämlich endlich sich aufraffen, um jetzt doch zu gehen, gibt es quasi so ein wird das nochmal zitiert gerade eben mit der Tür, nämlich Vincent Price macht die Tür auf und davor steht dann wieder ein Mann und das ist in dem Fall Jack Nicholson in seinen Tights.
In seinen Tights.
Ah, Jackie! aber wirklich sehr enge Tights.
Das auf jeden Fall. Aber das Ding ist halt, das ist übrigens noch nicht die Szene, in der ich ihn erkannt habe. Das kam 2 Szenen später ungefähr. Aber es war klar, dass es natürlich zu dieser zu Princess Peach noch irgendwie ein junges, gut aussehen ist, weil sie ist wohl nicht das Love Interest von Peter Lorre. Dass es halt irgendwie noch so ein junges, männliches Äquivalent dazu geben muss. Und das ist in dem Fall der Sohn von Dr. Bedlow. Den ich halt zwei Szenen später identifiziert habe als Jack Nicholson.
Die haben aber auch...
Und in dem Moment dachte ich aber schon, Mensch, das ist aber kein so guter Schauspieler.
Ja, es ist aber trotzdem interessant, weil Jack Nicholson halt als die ganze Zeit an Peter Lorres Joppe rumnestelt.
Und Peter Lorre
ihm dann ständig auf die Finger patscht und sagt, hör auf.
Die haben halt auch so ein altes Ehepaar. Also
ja.
Er ist halt auch so ein...
Ich fand das irgendwie lustig.
Absolut, das ist lustig, ja. Aber Peter Lorre war halt auch ein bisschen sehr, ist ein sehr hands-on Vater. Und auch tatsächlich ein bisschen wie so ein etwas gereizter...
Der ist wie so eine alte Oma.
Ja, so eine gereizte alte Oma, die trinkt. Aber das ist
fantastisch. Ja. Also dieser Typus da, das ist komplett nichts mit der Realität zu tun, aber sehr, sehr charmant.
Ich will gerade sagen, man kann jetzt nicht so richtig darauf eingehen, weil man es, glaube ich, auch sehen muss, aber wie lustig die Performance von ihm ist. Also einfach nur auch die Art, wie er Dialoge spricht und so mit diesem breiten Akzent, das ist egal.
Peter Lorre wäre halt im Kindertheater die Figur, Hammer, die am meisten Lacher bekommt und den meisten Applaus, wenn das Stück vorbei ist.
Total, ja.
So, der Publikumsliebling.
Ein paar Kinder hätten vielleicht auch Angst, aber nee er wäre der. Nee, alle würden ihn total lieben.
Boris Karloff hätten dann vielleicht Angst, maximal.
Auf alle Fälle, genau. Jack Nicholsons, ich werde nie den Rollennamen sagen, deswegen sage ich jetzt einfach mal Jack Nicholson, meldet sich freiwillig die Kutsche zu.
Darf ich den Rollennamen?
Auf alle Fälle.
Rexford.
Ja,
im Ernst?
Der hatte so einen richtig doofen Bubi-Vornamen.
Passt auch richtig gut zu dem Setting auch.
Ja.
Also zu diesem Schlösser und
Mortimer Rexford III.
Ja.
Das ist fantastisch.
Das ist schon, stimmt, jetzt wünsche ich mir gerade, ich hätte mir den Namen gemerkt, weil das schon echt ziemlich gut ist.
Ich habe den mir auch nur gemerkt, weil er nachher im Abspann auftaucht.
Ja.
Sonst hätte ich mir, glaube ich, ja.
Er meldet sich freiwillig halt, die Kutsche zu fahren, weil irgendwie nach diesem ganzen Erlebnis mit der bösen Besessenheit und wo halt Gord versucht hat, alle mit der Axt zu morden, denken sie, na, den nehmen wir jetzt nicht mit. Der darf zu Hause bleiben und stattdessen nehmen sie aber halt die Tochter mit, falls nochmal so ein Axtmordvorfall irgendwie sich ereignen sollte. Und sie darf dann halt auch mit Jack Nicholson bei der Kutsche halt auf dem Kutsch... Wie heißt das denn?
Kutschbock.
Auf dem Kutschbock sitzen, weil sie hat nämlich auch schon ein bisschen Bock, weil Jack Nicholson, glaube ich, die erste Person in ihrem Alter,
genau.
Die erste Person in ihrem Alter ist, die sie, glaube ich, je gesehen hat, möglicherweise oder so, weil sie wohnt halt mit ihrem
leicht flamboyanten Vater. Junge Herren wahrscheinlich häufiger bei dem Schloss vorbeikommen.
Ja, und dann kriegt sie, hat sie nichts davon.
Hat aber nichts davon.
Das ist total blöd. Und dann sieht sie halt den Herrn Nicholson und denkt so, ja, okay, na. Und sie fahren los und da ist dann halt die Szene, wo ich dann irgendwann Jack Nicholson erkannt habe, weil natürlich ist er halt der Nächste, der halt von diesen bösen Mächten ergriffen wird und ganz außer Rand und Band gerät und halt versucht durch schnelles, verantwortungsloses Fahren halt die Leute in der Kutsche umzubringen. Und dabei zieht er halt Grimassen, die halt schon an den späteren Nicholson erinnern.
Den wir kennen und lieben.
Und das ist die einzige Szene, in der das ist halt wirklich...
Also, dieser ganze Kram mit dieser Besessenheit spielt danach auch überhaupt keine Rolle mehr, den ganzen Rest des Films.
Aber wir wissen ja, dass es Dr. Scarabus war. Also alles andere gibt keinen Sinn.
Ja, alles andere würde halt im Sinne der Erzählökonomie und überhaupt generell keinen Sinn ergeben. Aber dieser Mind-Control-Trick wird nie wieder benutzt, oder?
Nee. Taucht nicht nochmal auf.
Ja.
Aber es ist halt so, es ist halt wirklich so, das hat halt auch mit diesem Charme und dieser unangestreckten Atmosphäre zu tun. Es ist auch nicht so schlimm, wenn das so den Plot mehr so hinplätschert. Es ist halt, wie es ist.
Da wirst du wahrscheinlich wirklich an was dran gewesen sein. Philipp. Das sind alles so Lapsen, mit denen du durchkommst. Wo du auch einfach kalkulieren kannst, okay, das nimmt mir nachher keiner übel.
Ich finde das sowieso lustig, auch dass diese Kutschfahrt, ne? Bei den anderen Filmen würde dann irgendwie die Kutsche irgendwann am Abgrund hängen und dann würde nochmal so eine Action-Szene
Und
hier ist es einfach vorüber. Plötzlich sind sie am Schloss und Jack Nicholson ist wieder, oder Rexford. Rexford ist wieder normal.
Genau.
Und okay, wir sind
ja genau. Hat es dann aber auch wirklich so drei Minuten lang Schuss gegen Schuss, Schuss gegen Schuss, Schuss gegen Schuss. Also es passierte auch nichts
anderes. Genau,
dann
wird auch mal so ein paar Schüsse für irgendwie über die Klippe rüber und unten ist das Meer.
Ja, so Insertierungen, aber das war's.
So Nicholson, wie er grimassiert und dann halt Vincent Price mit der Lori, wie sie in der Kutsche drin so, so wie bei Star Trek auf der Brücke so. Und übrigens danke, Philipp, dass du daran erinnert hast, wie die Szene endete, weil die so zuspitzungsarm war, wusste ich es nicht mehr. Ach stimmt, es passiert sprichwörtlich gar nichts.
Ich habe in der Zeit halt gegoogelt, wer Thor Johnson war.
Ja, das hattest du gesagt. Und Dr. Scarabus, wie man in der nächsten...
Aber ganz ehrlich, wenn die Szene turbulenter inszeniert gewesen wäre, hätte sie mich nicht mehr interessiert. Das ist einfach so. Das sind auch bei Action-Szenen, wenn die richtig aufwendig sind, finde ich die mittlerweile ziemlich langweilig.
Mir wurde die Szene so oder so, ein bisschen alt. Ja, aber es ist halt so ein Ding, wo man halt denkt so, okay, ich akzeptiere es, wird jetzt
sicherlich... dauert schon 2 Minuten länger, als sie müsst.
Es wird jetzt halt ein bisschen so weitergehen und dann ist es aber auch gut. So irgendwie. Aber du hast, ich habe das aber auch grundsätzlich oft bei so Verfolgungsjagden und so, weil es ist oft nicht so spannend, wie Leute denken, dass es ist.
Ich meine, wir hätten uns
ja... Und das war noch nicht mal eine Verfolgungsjagd.
Also wir können wirklich Philipp dankbar sein, dass wir uns den Film angeguckt haben, weil hätten wir irgendwie sowas wie Van Helsing gesehen oder so.
Oh.
Dann wäre es richtige Pein geworden. Dann würden wir hier nicht so gut gelaunt sitzen, sondern sehr, sehr wütend. Und damit wir aber noch eine Weile länger rumsitzen können, machen wir jetzt eine Pause. Erfrischen uns ein wenig an fremder Stätte. Wir sind ja hier nur zu Gast. Das ist nicht nur das erste so viel mit Gast, sondern auch das erste Sophie-Fee unterwegs.
Wie erschrocken warst du, als wir mit dem Aufnahmeequipment an ein Fenster geklopft haben, plötzlich? Während du gerade am Kontemplieren warst.
Nevermore!
Genau. gut, ich habe leider nicht die Handmagie, um mich loszuwerden, deswegen ist es...
Ja, das stimmt. Ne?
Also. Jetzt da haben wir den Salat,
Und wir hatten Fackeln und Mistgabeln dabei, also was
sollen wir
machen?
Ja.
Wenn dann richtig, genau.
Dann machen wir jetzt einen lustigen oder gruseligen Das Oktober-Song. Genau. Und mittlerweile kennt ihr ja die ganze Routine. Eine kleine musikalische Überleitung und dann sind wir sofort wieder da. Das ist Bruchteile von Sekunden. Für euch, für uns. Jahre, Monate. Zeitvortex. Bis gleich.
Darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell.